Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Nudelduft und Spielespaß. Heute sitze ich wieder Simone gegenüber.
Ja, wir sitzen wieder im Wohnzimmer. Hallo.
Genau, und heute wollten wir über ein paar gespielte Spiele sprechen. Explizit auch ein paar, die bei uns an einem kleinen Spielewochenende mit netten Freunden auf den Tisch kamen.
Ja.
Und da gibt es ein paar Updates zu spielen, beziehungsweise neue Meinungen, weil du hast ja jetzt zum ersten Mal gespielt, unter anderem Molly House und Ra, was wir ja schon mal kurz angerissen haben. Aber wir haben vor allen Dingen auch ein paar neue Titel, die wir auch teilweise vorher schon gespielt haben, die heiß begehrt sind im Moment, beziehungsweise besprochen werden. Frisch ausgelieferter Kickstarter One Hit Heroes, was auf Deutsch bei Frosted Games mittlerweile schon vorbestellbar ist. Und da werden wir gleich reingehen, weil ich glaube, wir sind da beide ziemlich begeistert von diesem Spiel und müssen unsere Meinung da jetzt nach dem Durchspielen in Anführungsstrichen zumindest einmal kundtun.
Auf jeden Fall, das machen wir.
Und ich freue mich drauf. Wie immer fangen wir natürlich mit einem bisschen Talk außerhalb des Brettspiels an. Und zwar sind wir beide ja gerade dabei, Split Fiction miteinander
durchzuspielen. Ach, darüber möchtest du sprechen?
Ja, zumindest mal kurz ein Update. Wir haben ja beide Takes Two gespielt. Das ist quasi das Couch-Koop-Spiel schlechthin gewesen. Ja, man spielt quasi asymmetrisch, Splitscreen-mäßig an der Konsole.
Ja, nicht immer Splitscreen. Nicht wir immer erleben Splitscreen. Zusammen ein Abenteuer, haben zwischendurch immer wieder unterschiedliche Fähigkeiten und müssen eben die Welt erkunden. Beziehungsweise eigentlich nicht die Welt erkunden, sondern die Level erkunden. Es ist nicht Open World, sondern sehr linear.
Sehr linear. Also es gibt kaum ein lineareres Spiel im Jahre 2024-25. Würde ich sagen, als die Titel von diesem Publisher beziehungsweise von dem Studio. Split Fiction ist der neueste Titel. Bei dem geht es jetzt darum, dass wir in eine Art eigene Gedankenwelt hineingezogen werden, aber gleichzeitig. Und die eine Protagonistin, die ist eher für das Thema Fantasy. Die
genau,
schreiben,
das
sind beide
Buchautorinnen, genau. Und denen werden quasi die Ideen so ein bisschen aus dem Kopf gesogen. Und wir erleben jetzt unsere eigenen Ideen.
Genau, und das eine ist Fantasy und das andere ist Science Fiction. Daher auch der Name Split Fiction, weil wir wechseln immer wieder zwischen diesen Welten hin und her. Und was ich bei diesem Spiel unfassbar cool finde, ist, das ist einfach Popcorn, Kino, das Videospiel. Also man kommt überhaupt gar nicht richtig zur Ruhe. Jede Ecke gibt es wieder irgendwelche Aufgaben. Es ist jetzt mechanisch auch nicht der absolut heiße Scheiß mit super komplex oder schwer, sondern es ist einfach, wir machen das Ding an. Wir haben viele Sachen schon gesehen. Es gibt Jump-and-Run-Passagen. Es gibt ein paar kleinere Rätsel. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten ab und zu, aber im Endeffekt ist das jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ich finde die Inszenierung und gerade den Geschwindigkeitsgrad, dass man einfach von der einen Action direkt in die nächste reinstolpert, das hat was von so einem Kinoerlebnis, finde
ich. Ja, vor allem ist es super abwechslungsreich. Zwischendurch hat man auch wirklich doch noch ruhigere Passagen, in denen man so ein paar Gimmicks entdecken kann und einfach Spaß haben kann. Und ich finde, diese Abwechslung ist total toll, ne? Also mal muss man ballern, dann fliegt man mal plötzlich auf so einem, weiß ich nicht, was waren wir denn? Wir hatten so Wingsuits oder sowas. Also dann musst du plötzlich vor Orks davonrennen, dann hast du plötzlich so einen Sidescroller da drin und also es ist super.
Es ist sehr kreativ, das war der Vorgänger auch. Und ich mag es auch bisher sehr gerne. Wir sind jetzt bei so, ich würde sagen, fast der Hälfte.
Ich würde schon Hälfte sagen, oder?
Ja, kann gut. Also ich hätte jetzt auch gesagt,
ungefähr die Hälfte
und es macht Spaß. Also ich mag, ich habe ja immer das Problem, gerade mit Storyspielen, da bin ich im Moment nicht mehr in der Lage, in meinem Lebensabschnitt da so viel Zeit zu investieren und ich habe auch nicht die Motivation dazu. Aber gerade das ist so ein Ding, wenn man eben Couch-Koop mag, auch mit weiß ich nicht, 10, 11, 12-jährigen Kind zusammen. Ich finde das super. Also das kann ich mir
aber
sehr gut vorstellen.
Aber ich bin ja kein 10, 12-jähriges
Kind. Nee, auch als Paar. Als Paar sowieso. Du
ja, vor allem
ja
ist das ja super, weil ich relativ gerne auf der PlayStation spiele oder auf der Switch spiele, zusätzlich noch am Wochenende, nachdem wir analog gespielt haben. Und dann ist das natürlich schön, dass wir da auch noch mal Zeit zusammen verbringen können und was zusammenspielen können.
Ja.
Das finde ich total toll.
Im Gegensatz habe ich jetzt noch ein weiteres Ding, denn plötzlich, ihr merkt gerade, es explodiert auch in der Videospielwelt bei mir.
Auf einmal.
Ich muss kurz, das ist normal irgendwie. Im Jahr habe ich so 4, 5 Titel, wo ich total gerne Zeit investiere und die ich sehr, sehr lange, sehr gerne spiele. Aber es sind
aber
auch nie
das
mehr.
Ist, ich finde, das ist aber trotzdem eigentlich eine gute Nummer. Also ich meine, dafür, dass dich vieles jetzt nicht mehr so catcht, dass dann hin und wieder mal sowas dabei ist, ist doch trotzdem total schön.
Auf jeden Fall. Und ein neues Spiel, was mir empfohlen wurde von dem Freund meiner Schwester, obwohl der es überhaupt nicht gespielt hat, der hat nur gefragt, ey, hast du von Claire Obscure Expedition 33 gehört? Ich so, nee, keine Ahnung, was ist das denn?
Klingt total komisch, dieser Name. Ne?
Klingt total komisch. Und dann hat er mir die Story erzählt und ich dachte, okay, das klingt interessant. Und zwar geht es darum, dass wir in einer ist schon eher eine Fantasy-Welt leben. Und es gibt einen Stichtag. Es gibt ein großes, ich sag mal, eine große Zahl am Himmel. Es ist in dem Fall die 33. Und an einem Stichtag im Jahr versammeln die ganzen Bewohner sich dort. Und alle, die dieses Alter erreicht haben, was diese Zahl abbildet, das zählt von 100 runter quasi. Jedes Jahr geht's eins runter.
Ach.
Alle, die dieses Alter erreichen, sterben sofort, lösen sich sofort auf in Luft. Zack. Und in dem Spiel geht es jetzt darum, dass wir eben so eine Expedition, Expedition 33 eben steuern, die versuchen wollen, die Malerin, die eben diese Zahl an den Himmel malt, zu zerstören, um eben die Menschheit quasi zu retten. Und das klang für mich erstmal sehr ungewöhnlich und es hat mich erstmal gecatcht und habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, habe aber dann schnell gemerkt, okay, Kampfsystem rundenbasiert mag ich erstmal auch ganz gerne. Was man dazu sagen muss, es ist nicht nur ein pures rundenbasiertes System, sondern es hat dann auch schon so ein paar, ich sag mal, Dark Souls Anleihen mit Parieren, Ausweichen. Ich spiele es aktuell auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, weil mir das überhaupt nicht so gut liegt. Dann muss man nicht immer parieren und ausweichen, aber es kommt einem zugute. Man kann aber auch, wenn man mal ein Ausweichen verhaut, kann man es halt trotzdem schaffen, den Kampf zu gewinnen. Denn es hat so ein paar Echtzeit-Events in den Kämpfen drin. Das muss man mögen. Da gibt es ein paar Genre-Ableger, die das machen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das Spiel eine Mischung aus, weiß ich nicht. Mir fällt es schwer, weil ich nicht so viele Genre-Ableger gespielt habe, aber es erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy meets Dark Souls. Also sowohl von der Story als auch von der Inszenierung. Die Geschichte geht am Anfang richtig nach vorne und dann wird man erstmal in die Gebiete entlassen. Und da hat man ganz viele Kämpfe, man entdeckt Sachen, man erschließt sich neue Sachen von der Story. Und es geht erstmal ein paar Stunden so weiter und plötzlich, jetzt nach 10 Stunden, muss ich sagen, die Story richtig in Fahrt. Es kann jetzt alles passieren. Ich bin sehr gespannt und habe auch schon meine Thesen. Ich werde überhaupt nichts verraten zur Story, weil das...
Nee, bitte nicht, weil ich will es vielleicht auch noch
ich
spielen.
Ich glaube, du
das
wirst es mögen.
Cool.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon ein paar Hinweise entdeckt habe, die mich zumindest darauf schließen lassen, dass das und das noch passieren könnte.
Ich wollte gerade sagen, nichts spoilern.
Ja, ich spoilere auf gar keinen Fall. Aber von der Inszenierung ist das Spiel herausragend. Es sieht super aus von einem Studio mit nur 30 Entwicklern. Das sind wohl auch Ex-Ubisoft-Mitarbeiter, die gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf diesen ganzen Open-World-Kram, beziehungsweise wahrscheinlich hatte der Publisher keinen Bock mehr auf unseren Kram, so, oder wollte das eben nicht, wollte das jetzt nicht veröffentlichen, hat das jetzt nicht gesehen, diese Vision. Und es sieht unfassbar gut aus.
Aber ich finde, es sieht auch ein bisschen creepy aus. Also die Gegner, es ist schon sehr creepy.
Ja, und da kommt eben so ein bisschen das Dark Soulige auch raus, weil es für mich von der Stimmung her so ein bisschen ist wie so ein Dark Souls-Spiel. Nicht von der Schwierigkeit, außer du spielst es wahrscheinlich auf hart. Aber es spricht jetzt in erster Linie nicht die Dark Souls-Spieler von der Mechanik an, sondern eher von der Atmosphäre und die Souls-Spiele. Die leben auch viel von der Atmosphäre. Ich bin nie so ein riesiger Souls-Fan gewesen, auch wenn ich Teil 3 gespielt habe. Aber mich hat das nie gecatcht, weil ich diesen Schwierigkeitsgrad nie, das war nie meins. So.
Nee, bei mir auch nicht. Ich bin auch tatsächlich jemand, ich stelle mir, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, ich stelle die immer auf leicht oder auf einfach oder zumindest auf diesen Story-Mode, ja. Weil ich da, ich weiß nicht, ich habe da auch keine Lust dran, dass mir das, wenn das zu schwer wird.
Ja, ja. Ich finde das auch vollkommen valide. Da gibt es ja Leute, auch. Die sagen, hier, ja, kannst du ja nicht und bla, bla, bla.
Muss man nicht. Nur auf Nightmare-Modus ja. spielen.
Da sind wir weit weg von und Expedition 33 hat mich bisher voll in seinen Bann gezogen. Ich habe jetzt in kurzer Zeit auch immer wieder abends mal gespielt. Ich bin jetzt bei so einem Drittel durch, würde ich sagen, und das packt mich total. Also ich finde das sehr spannend. Ich finde die Kämpfe auch cool, weil jeder Charakter so eine eigene Mechanik mit sich bringt. Das ändert dann doch eher schon wieder an Slay the Spire von dieser Mechanik. Jeder hat so eigene Sachen, auf die man achten muss bei den Kämpfen. Aber natürlich jetzt nicht ein Deckbilder, sondern eben so ein Fähigkeitsding. Und mir gefällt es bisher sehr gut. Wollte ich hier an der Stelle kurz empfehlen. Bin mir ziemlich sicher, dass dir das auch gefallen würde. Deshalb werde ich dir das auch nahelegen, das danach auch mal zu spielen. Weil es auch eben für ein Storyspiel, ne, 30 Stunden, sagt man so, ist man durch, finde ich eine Top-Laufzeit eigentlich für so ein Spiel.
Ja, finde ich gut. Das muss ich dann mal anfangen. Ich habe jetzt ja wieder mit Potioncraft am PC angefangen.
Auch ein super Ding, ja.
Ja, aber das zieht man ja jetzt auch nicht 30 Stunden lang durch. Das ist, finde ich, eher so ein Casual-Spiel.
Genau, das spielst du mal eine Stunde und dann ist auch erstmal wieder gut.
Ja. Genau, und ich suche ja aktuell noch so ein bisschen was ich spielen könnte. Weil jetzt nochmal Assassin's Creed Odyssey, da ist mir der letzte Durchlauf dann doch ein bisschen zu wenig lange her. Auch wenn es ein sehr cooles Spiel war.
Und die anderen haben dir ja nicht gefallen.
Die anderen haben mir leider nicht gefallen. Deswegen bin ich da ein bisschen in der Schwebe. Aber genau, vielleicht dann das als nächstes.
Ich denke schon, dass das das wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mal gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Aber bisher, ich will das Inszenatorische wirklich nochmal herausheben, weil die Musik ist unfassbar gut. Der Sound ist unfassbar krass.
Ja,
es ist emotional. Die Zwischensequenzen sind fantastisch. Also von mir richtig krasse Empfehlung. Und es wird ja im Moment auch überall gehypt.
Mm, ich habe schon häufiger gehört. Ich habe heute auch auf dem Discord-Channel gab es schon ein Meme dazu.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, also es ist wirklich, egal wo man schaut, auch in welchen Review-Zeitschriften und Magazinen und so, das wird schon als einer der Anwärter für Game of the Year, glaube ich, gehandelt.
Es sieht auch wirklich toll aus.
Neben Kingdom Come Deliverance 2 natürlich.
Ein paar Minuten hin und wieder mal zugeguckt. Ja. Und also es spricht mich auch an. Auf jeden Fall.
Was uns auch angesprochen hat, um die Überleitung zu Brettspielen zu bekommen.
Viele Spiele.
Weswegen ihr natürlich zuhört. Und der erste Kracher, würde ich sagen, ist vielleicht sogar ein Anwärter für Kennerspiel des Jahres 2026. Ich weiß nicht.
Ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Fängst du jetzt mit dem Wochenende hier an? Oder fängst du querbeet an? Oder?
Ich fange jetzt erstmal an mit einem der Highlights, die wir vorher gespielt haben. Und zwar geht es um One-Hit Heroes. Ein Spiel, was eine Art Boss-Battler eigentlich ist.
Ja.
Mit Anleihen von einem Roguelike, würde ich auch sagen. Asymmetrischen Charakteren und einem ziemlich simplen, aber intensiven System.
Ja.
So würde ich es erstmal zusammenfassen. Und zwar ist es so, dass wir am Anfang einen von, ich habe die Kickstarter-Version. Die Kickstarter-Version hat, ich glaube, 6 verschiedene Charaktere. Mhm. Bei Frosted sind es erstmal weniger. Frosted bringt zuerst auch nur die ersten beiden Episoden raus.
Echt?
Die anderen folgen dann Anfang nächsten Jahres. Da sind sie also auch schon dran. Ich finde generell krass, wie schnell das auch geht mit der Lokalisierung, weil das ist noch gar nicht so lange angekündigt. Die sagen quasi die erste Welle 35€ für die ersten beiden Episoden. Und die dritte Episode, beziehungsweise die vierte, kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr im Mai oder so auf Deutsch raus. Und ich bin sehr gespannt, wie der deutsche Release da auch aufgenommen wird, weil ich bin echt begeistert von dem Spiel. Also wir haben quasi verschiedene Episoden. Man könnte sagen, das sind sozusagen Runs. Wir versuchen, den Endboss von diesen Episoden zu besiegen und auf dem Weg werden wir Zwischenbosse erledigen.
Ja, kann man so sagen.
Wir haben asymmetrische Charaktere, die auch miteinander natürlich eine gute Synergie ergeben können und sollten. Wir haben es jetzt zu zweit durchgespielt und wir haben alle 4 Episoden durchgespielt. Wir haben jeden Charakter gespielt, also haben wir auch wirklich jetzt eine Meinung, wo wir jetzt sagen können, die ist auch fundiert. zumindest in unserem Kreis.
Mhm.
Und wie ist das Spiel insgesamt aufgebaut? Man kann sagen, wir starten mit einem Vanilla-Charakter, versuchen damit den ersten Boss zu besiegen. Wenn wir den besiegt haben, dürfen wir quasi ein Booster-Pack öffnen, was total cool ist.
Beim ersten Mal öffnet man richtig das Booster-Pack und bekommt dann 2 Karten aus diesem Pack in sein Deck hinein.
Genau, und da sind aber, glaube ich, wie viele Karten sind drin? 10? 8. Oder 8? Ja,
nee, also 10.
Es sind viele 8, Karten
10?
Drin.
Egal.
Ja, also sind mehr Karten drin, als man nimmt. Man wählt quasi ähnlich wie in so Videospielen eben seine Belohnung. Okay, ich will die Karte in meinem Deck, das passt richtig gut rein. Ich habe einen Charakter, der geht voll auf Aktionen und nicht auf Schaden. Dann versuche ich neue Aktionen mir in mein Deck zu holen und so weiter. Der eine geht darum, Karten abzuwerfen. Dann nimmst du dir natürlich genau das, was mit deinem Deck eine gute Synergie ergibt.
Mhm.
Und dann gehen wir in den nächsten Boss rein. Besiegen wir den, dürfen wir das nächste Booster-Pack öffnen.
Und uns wieder 2 Karten ins Deck nehmen.
So sieht's aus. Und ab geht's zum finalen Boss. Wenn wir den besiegen, haben wir die Episode bestanden.
Genau, da bekommen wir keine Belohnung.
Aber alle Karten, die wir auf dem Weg freigeschaltet haben, kommen in ein neues freigeschaltetes Deck quasi. Und,
in die Schmiede, glaube ich.
In die Schmiede. Und wenn wir das nächste Mal die Episoden nochmal spielen, die wir schon mal gespielt haben, mischen wir alle freigeschalteten Karten und ziehen dann eine gewisse Anzahl daraus. Das heißt, die Runs werden auch leicht sich verändern. Das haben wir tatsächlich bisher noch nicht gemacht, weil wir eben die 4, doch beim letzten Boss.
Beim letzten Boss, genau. Da wird von den vorherigen Karten gezogen.
Genau, beim vierten Boss, da wird quasi alles neu zusammengewürfelt und wir schalten quasi den New Game Plus Modus frei, könnte man sagen.
Ja,
der wird
genau.
Ja, wie gesagt, noch nicht zu Anfang auf Deutsch verfügbar sein, aber ich sag mal, das Schöne bei dem Spiel ist, wir haben eine sehr gute Grundmechanik. Also wir haben einen Boss, der bekommt entweder kleinen Schaden oder großen Schaden und wir müssen eine gewisse Anzahl an Schaden machen. Und was ich in dem Spiel total schön finde, es ist kartengesteuert. Und wir haben eine gewisse Anzahl an Aktionen in unserem Zug zur Verfügung. Und der Clou bei dem Spiel, deshalb heißt es ja auch One Hit Heroes, fast hätte ich es vergessen, wir dürfen kein einziges Mal Schaden nehmen. Wenn einer unserer Helden
einen einzigen Treffer erleidet, der nicht geblockt wird, dann ist vorbei.
Dann hat die gesamte Gruppe verloren. Ja. Das war auch der Pitch, wo ich gesagt habe, okay, das klingt interessant. Hier, nimm mein Geld, ich möchte es haben. Und das klingt erstmal sehr ambitioniert. Aber das funktioniert hervorragend.
Genau, man kann natürlich blocken. Und den zweiten Clou hast du eigentlich vergessen. Das ist nämlich das Aggro-Management.
Ja.
Wenn wir dem Boss Schaden machen, bekommen wir den Schaden in eine Leiste auf unserem Tableau. Da ist, glaube ich, Platz für 10 oder 12 mal Schaden. Und je nachdem, wie viel Schaden wir dem Boss gemacht haben,
ist die Boss-Aktivierung eine andere.
Ne? Also wenn wir in den roten Bereich unserer Leiste kommen, dann wird zum Beispiel eine weitere Attacke ausgelöst in der Bossphase.
Wichtig ist auch, es ist egal, wie viele in diesem roten Bereich sind, sobald einer von uns in der Heldengruppe im roten Bereich ist, wird
die Attacke ausgelöst. Und dann wird gewürfelt, wie viel Schaden der Boss macht. Und da bezieht sich das wieder darauf, wo wir in der Leiste stehen. Wenn der Boss dann das rote Symbol würfelt, kriegen alle Schaden, die bei der roten Stelle in der Leiste sind. Das heißt, es ist immens wichtig zu gucken, wann mache ich dem Boss super viel Schaden und wann kann ich mir das überhaupt nicht erlauben. Und das ist gar nicht so leicht.
Ja.
Ne? Also das war ziemlich, ziemlich schwierig.
Du hast wirklich ein Management da,
das Balancing zu finden und auch zu gucken, wenn ich zum Beispiel meine Leiste komplett gefüllt habe, dann kann ich danach so viel machen, wie ich möchte, weil der Rest, der überzählige Schaden, der kommt weg.
Genau.
Ne? Dann kann man gucken, dass man dann dem Partner was wegnimmt an Schaden, dass man dem Boss super viel Schaden macht. Aber das muss man alles planen. Und man braucht auch manchmal 2 Anläufe bei einem Boss, bis man dann einmal herausgefunden hat, was der so macht, wann der das macht. Denn die Decks werden immer in einer bestimmten Reihenfolge durchgearbeitet vom Boss. Also das wird... Normalerweise werden die Decks nicht gemischt, sondern der hat dann wirklich Karten nummeriert von 1 bis 7. In der Reihenfolge werden die abgearbeitet. Also weiß man nach dem ersten Mal, wann welche Attacke kommt, wann welcher Effekt kommt und man kann sich darauf vorbereiten. Und da ist wirklich ein ziemliches Learning mit dabei und manchmal auch ein bisschen Glück.
Ja, also man kann jetzt schon herausstellen, für die Leute, die sagen, ich möchte eine zufällige Boss-Aktivierung haben und ich möchte nicht vorher wissen, wenn ich verloren habe, wie agiert der Boss beim nächsten Mal, dann ist das Spiel nicht was für einen, sondern es ist dann schon ein bisschen puzzliger eigentlich. Ich hätte das auch eher als ein Boss-Puzzle bezeichnet und das finde ich eine absolute Stärke, weil ich das in einem Boss-Battle-Spiel nicht so bisher wahrgenommen habe. Wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Karten überhaupt in unserem Deck. Am Anfang sind es, glaube ich, 10, ne?
Ja.
Und bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Vielleicht sind es auch 12. Also ist es eine sehr überschaubare Anzahl an Karten. Und dadurch, dass wir auch nur maximal, oder wir bekommen 4 innerhalb bis zum Endboss in unser Deck, haben wir eine sehr genaue...
6 Karten. Das sind meistens 3 Bosse und dann noch einer.
Ja, stimmt. Beim letzten Mal waren es nur 3
Boss. Genau.
Ja, ja. Aber ich finde das total interessant, weil man sich mit seinem Deck total identifiziert. Und auch am Anfang ist man erstmal so ein bisschen in Anführungsstrichen erschlagen und denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Guckst aber kurz drauf, verinnerlichst die Taktik und denkst dann, okay, das ist meine Taktik, das mache ich. Ich habe diese Synergie zwischen den Karten und das erschafft so ein gutes Gefühl, weil es nicht so ein klassisches Deckbuilding ist, sondern es ist eher, wie soll man das sagen? Es ist halt wirklich sehr übersichtlich. Und dadurch ist es noch entscheidender, dass ich genau weiß, wann ich welche Karte ausspiele. Denn die Bosse sind tatsächlich auch durchaus knackig teilweise, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch cool, dass man sich wirklich einmal dann festlegt, welche beiden Karten man in sein Deck nimmt und nicht normalerweise während des Kampfes quasi wie bei, weiß ich nicht, Eons End oder sowas, immer weiter Karten kauft, sondern man kriegt einfach nur 2 Karten dazu.
Es ist kein
und dann muss man erstmal damit leben.
Es ist kein klassisches Deckbuilding in dem Sinne, wie man es kennt, sondern es ist wirklich sehr minimalistisch. Und ich sag mal, wir hatten einige Momente, wir haben sehr viele Anläufe gespielt, wir haben auch ich würde auch sagen, es geht auch von der Schwierigkeit absolut, aber wenn wir verloren haben, dann haben wir gemerkt, okay, an dem und dem Punkt hätten wir das anders spielen müssen. Da war unsere Kartenkombi nicht
oder
gut genug. Oder wir sind...
Man hat einfach ein bisschen Kartenpech gehabt beim Nachziehen.
Ja, kann natürlich
wann
auch
man
passieren.
Welche Karte auf der Hand hatte. Das kann passieren.
Ja.
Und manchmal muss es sich einfach so ein bisschen ineinander fügen. Und dann funktioniert das schon.
Aber worauf ich hinaus will, ist, es macht nicht immer vollen Sinn anzugreifen. Also es gibt auch Züge, wo man sagt, okay, ich mache jetzt nichts, weil der Boss würde jetzt total Schaden machen. Und das Spiel lebt natürlich auch von dem ersten Durchlauf, dass du noch nicht weißt, was der Boss eigentlich macht. Ich erinnere mich an ich glaube, es ist der zweite Chapter gewesen mit Tic-Tac. Erinnerst du dich?
Ja, ja.
Wo wir nicht wissen, was passiert und irgendwann merken wir, okay, ich glaube, wir müssen das und das machen. Und da kommen wir auch zu einer Riesenstärke des Spiels. Die Bosse sind einfach sehr cool designed. Also
ja, die sind
sehr,
sehr
abwechslungsreich, sehr abwechslungsreich und man hat irgendwie immer so dieses Gefühl, okay, ich will jetzt auch die Episode zu Ende spielen. Der Ben hatte uns auch gefragt, hat er auf dem Discord auch gefragt, wie lange haben wir so für eine Episode gespielt? Wir haben jetzt zu zweit gespielt und natürlich ist es so, dass wir sehr schnell spielen, ihr wisst es. Aber wir haben jetzt durchschnittlich, würde ich sagen, so zwischen 1:10 bis 1:30 pro Episode gebraucht.
Genau, und da war manchmal eben oder meistens ein paar Bosse mehrfach spielen drin. Und es ist ja auch
genau.
So vorgesehen. Es ist
also wir haben tatsächlich eine Winrate. Vielleicht ist das jetzt auch peinlich, ne, wenn die Leute sagen, was ist denn so schlecht. Aber wir haben eine Winrate von 57%.
Ich finde, das ist aber okay.
Finde ich super. 26 Mal haben wir jetzt gespielt, quasi. Also 26 kleinere Bosskämpfe, um diese Episoden durchzuspielen. Das ist ein Umfang, wo ich sage, das ist auch total gut. Und durch diesen New Game Plus Modus, den es jetzt mit der 4. Episode dann quasi gab, oder dem Epilog, ist ja nicht die 4. Episode, habe ich jetzt auch nochmal Lust, die anderen Bosse auch nochmal zu spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich die Leute stellen, wenn ich jetzt bei Frosted erstmal nur die ersten beiden Episoden bekomme, lohnt sich das denn? Und da würde ich sagen, also für den Preis macht ihr da überhaupt nichts verkehrt. Also ich finde, die Replayability wächst natürlich mit dem Epilog deutlich an. Aber,
ja, aber auch davor schon, weil wenn du davor die Episoden nochmal spielst, dann hast du auch einen Mix der Karten.
Genau, du hast einen anderen Mix der Karten. Das heißt, du hast nie die gleiche Erfahrung wieder.
Genau.
Du hast nicht mehr dieses Booster-Pack öffnen, sondern du weißt, okay, es kann auch jetzt schlecht laufen. Wir können irgendwie die falschen Karten ziehen, wie auch immer. Wobei, das hatten wir überhaupt gar nicht. Also es ist immer irgendwie was dabei, was man gebrauchen kann.
Ja.
Und es sind eben dann auch wichtige Entscheidungen bei diesen Karten zu treffen. Das fand ich auch total interessant. Das macht es natürlich im New Game Plus ein bisschen schwerer. Was ich cool finde, beim Epilog kommen quasi noch Zusatzkarten für alle Bosse hinzu.
Genau, die Bosse schwieriger machen. Die kriegen nochmal eine Aktivierungskarte.
Deshalb
dazu.
Sage ich, also wenn greift bedenkenlos zu bei den ersten beiden Episoden und freut euch auf den Epilog. Weil ich glaube, damit wächst die Replayability dann doch nochmal an. Kommen wir zu den Charakteren noch mal kurz zu sprechen. Ich fand die alle sehr unterschiedlich.
Mhm.
Die gehen alle auf andere Sachen. Der eine möchte seine Schilde opfern. Es gibt auch den Burn-Pile, also nicht jede Karte wird auf den Discard-Pile gelegt, sondern manche kommen auch aus dem Spiel quasi erstmal wieder raus. Die können wir allerdings mit anderen Karten oder Bossfähigkeiten oder wie auch immer vielleicht auch wieder zurückbekommen. Aber der eine geht dann voll auf diesen Burn-Pile, der andere geht über Karten abwerfen, der andere möchte die ganze Zeit dem anderen das Aggro wegnehmen. Und ich finde, bisher hatten wir zumindest hast du am Anfang auch gesagt, okay, ich glaube, die Kombi funktioniert nicht so gut.
Mhm.
Und ich habe gesagt, doch, ich glaube schon, wir müssen es jetzt nur noch mal probieren. Und wir haben es probiert und wir haben die Synergie herausgefunden.
Haben wir nicht? Nee, die eine Kombi haben wir nicht. Die beiden super krassen Angreifer, habe ich gesagt, das macht doch keinen Sinn, die zusammen zu verwenden.
Aber wir haben die nicht gespielt zusammen.
Nein, haben wir nicht.
Nee, aber
wir haben
die
nicht zusammen verwendet.
Ja, aber das kann ja trotzdem funktionieren. Ich meine nur, wir hätten einmal verloren und dann hättest du gesagt, ich weiß nicht, ob das so klappt.
Ah, ja, das kann
sein. Und da habe ich gesagt, komm, lass es uns probieren. Wir haben es im zweiten Anlauf geschafft. Und dann kannst du ja auch mit den neuen Karten, die du dazu bekommst, auch quasi deine Synergie noch ein bisschen mehr angleichen.
Mhm.
So minimal zumindest. Ich finde, das ist ein Spiel auf Kennerniveau, also es ist jetzt nicht Eons End in der Komplexität und es ist auch von dem Umfang her, ich sag mal von der Spiellänge natürlich kein Eons End, aber ich finde, das trifft so eine Nische, wo ich sage, das finde ich richtig gut. Das hat mir so gut gefallen, wo ich mir sicher bin, das wird, ich sag mal, geekigen Leuten sehr gut gefallen. Das kann man auch beruhigt mit dem jugendlichen Kind spielen zusammen.
Ja.
Das ist von der Komplexität auch nicht so heftig wie jetzt ein Eons End. Es ist halt auf dem Kennerniveau. Aber die Entscheidungen sind trotzdem wichtig. Und genau deshalb wäre es für mich jetzt auch, wo ich sage, es könnte auch in den Kennerspiel des Jahrespreis rutschen, weil ich finde es als Koop-Spiel wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin jetzt bei wirklich so einer 9 von 10, würde ich sagen.
Mhm.
Im ersten Durchlauf. Die Sache ist nur die, wie lange hält es sich natürlich mit den neuen Episoden. Jetzt haben wir es aber auch schon 26 Mal gespielt. Ich finde, das ist jetzt auch nicht fair, ein Spiel dann zu sagen, so, okay, wie lange kann es jetzt noch halten? Sondern es ist erstmal super. Und da muss man schauen, wie jetzt das New Game Plus ist. Aber ich habe Bock drauf, weil ich weiß, die Bosse werden jetzt schwerer. Wir haben eine neue Herausforderung auch mit dem Kartenpool. Und wir haben ja auch noch Charakterkombinationen, die wir noch nicht ausprobiert haben. Und ja, bisher haben wir es dann auch immer in einem Stück eigentlich eine Episode gespielt. Ich würde sagen, das ist dann natürlich schon eine halbabendfüllende Aufgabe, wenn man das mit einer Gruppe spielt.
Ja.
Aber das ist doch super. Also ich bin total begeistert. Wie ist deine Meinung?
Ja, ich finde es auch sehr gut. Ich bin jetzt nur gespannt, ob es sich halt noch ein bisschen hält, weil sonst finde ich, war es ein cooles Spiel, aber schade, dass halt wenig drin ist. Also ich finde, dass drei Episoden und ein Epilog schon ein bisschen mau sind, so vom Umfang her.
Ich glaube, sie
also
halt
wenn man ehrlich
anders
ist.
Gewohnt,
also
ne?
Wenn das, wenn, und es ist ja der Sinn, dass man wirklich die Episoden am Stück spielt, dass man zwischen den Bossen keine Pause macht, dann finde ich halt quasi vier Pakete, viermal spielen, halt wirklich ein bisschen wenig.
Aber ich bin da
ansonsten
zwiegespalten.
Find ich's gut.
Es ist halt vom Preis her super gewesen. Ne? Also du darfst auch nicht vergessen, wir sind hier nicht in einem Kampagnenspielbereich wie jetzt, weiß ich nicht, Aridia oder sonstiges, sondern wir sind in einem Preissegment, wo wir bei, weiß ich nicht, 35 bis 50 Euro sind, wo man sagt, das ist für Leute, die jetzt nicht so viel spielen wie wir, doch perfekt. So, du willst ja auch nicht immer dieses Ding haben, was du ein halbes Jahr dann vor dich hinschiebst, sondern du willst jetzt auch wirklich mal eine Episode abschließen. Und dann kannst du die nächste Episode auch mit anderen Leuten spielen. Und ich finde, da hat das Spiel dann schon eine Stärke. Es heißt ja auch irgendwie Season One oder so. Also
ja,
ich
genau.
Denke
also
mal,
es ist nicht ausgeschlossen, dass da
ich gehe davon aus, dass
kommt.
Bei Erfolg da sicherlich noch mehr kommen wird. Gut, das wird auch internationaler Erfolg natürlich abhängig sein. Das ist der Publisher, der auch Five-Minute-Dungeon zum Beispiel gemacht hat. Ich muss sagen, dass ich die Boxgröße im Kickstarter viel zu groß finde. Das ist so ein kleines Manko, weil klar, die Playerboards sind sehr cool, weil die so Double Layer mit aber Plastik sind, so Plastikschälchen. Dadurch kriegt man die Agro-Sachen sehr gut wieder rausgezogen.
Ja.
Aber die ganze Box ist größer als, ne, größer an Frosted, als Eons, als Andromeda's Edge, sag ich mal. Das ist deutlich kleiner. Und da ist halt, der Inhalt ist halt fünfmal so viel. So.
Ja, das stimmt auch wieder.
Du hast natürlich ein gutes Sortiersystem, aber ich denke mir so, ich bin ja auch jemand, der muss jetzt hier auch platzmäßig gucken, dass alles passt. Da ist so ein kleiner Wermutstropfen, dass das jetzt halt schon ein bisschen groß ist. Allerdings, wenn jetzt vielleicht eine neue Season käme, würde es vielleicht auch alles noch in die Box reinpassen. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Wenn
oder
man
sie,
das Inlay rausnimmt.
Ist auf jeden Fall cool. Hat mittelmäßig viel Text. Ich würde das nicht mit Leuten spielen, die das Englische nicht so mächtig
das
sind.
Das hat schon Text. Also auf jeder Karte steht Text. Und, also es ist simpel.
Also ja, es ist simpel, aber ich würde es trotzdem nicht mit Leuten spielen, die nicht auf Englisch spielen wollen. Man wartet auf die Frosted-Version.
Ja,
schön, dass sie es machen. Ist ein sehr innovatives Spiel. Schönes Spieldesign. Und ich sag mal, den meisten Leuten, denen man sagt, hier, du hast hier einen Boss-Battle, aber wenn du einmal getroffen wirst, richtig, dann bist du tot. Dann hat jeder verloren. Das ist erstmal ein Catch, da kannst du nichts falsch machen. Also das ist einfach ein super Pitch.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Gehen wir zu dem nächsten Spiel über, was wir beide zusammen gespielt haben und wo wir beide
noch
sehr begeistert waren.
Noch vor dem Wochenende.
Noch vor dem Wochenende. Und hier gibt's schon wieder einen kleinen Disclaimer. Ihr wisst, ich habe mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, alle Mancala-Spiele gefühlt zu spielen, die in irgendeiner Art und Weise auf BGG Rang und Namen haben.
Zu meinem Leidwesen.
Moment, das stimmt ja nicht. Also das stimmt ja auch nicht. Also der Mancala-Mechanismus ist ja ein Mechanismus, der schon super lange existiert.
Ja, aber also wir haben schon einige Spiele gespielt oder schon ein paar Spiele, wo ich dann denke, die sind's halt nicht, ne?
Mhm. Aber
also
wir
zum
haben
Beispiel
dafür
dieses Mancala-Spiel mit den Karten, ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Ja.
War das dieses
Aje,
wie hieß es?
War's.
Ja.
Ich fand das okay, das würde
ich
gerne nochmal spielen.
Nicht dolle, nee.
Ich sag mal so, Five Tribes ist für mich ein super Spiel.
Aber das Mancala-Spiel, auf das du jetzt hinaus willst, da hatte ich schon gesagt, ich bin nicht sicher, ob man das jetzt so als klassisches Mancala-Spiel werten würde.
Und
aber
ich sage eindeutig.
Okay.
Okay,
worum
also,
geht's
worum
denn?
Geht es?
Es geht um Come Sail Away.
Come Sail Away.
Klingt
der
wie eine,
Ausruf, ja.
Genau, wurde schon erwähnt, klingt so ein bisschen wie Verzwiebel dich doch einfach.
Genau. Come Sail Away ist ein kleines Spiel aus Japan. Und ich habe mir jetzt die französische Version gekauft, weil aktuell kommt man an die anderen nicht ran. Und es ist aber sprachneutral. Und es ist, würde ich sagen, Mancala meets Puzzle, das Brettspiel.
Ja.
Wir haben ein modulares Board, bei dem wir verschiedene Räume auf unserem Kreuzfahrtschiff quasi auslegen. Und in jeder Runde draften wir unsere Gäste quasi, eine Karte. Wir suchen eine aus, die andere kriegt der andere wieder in der nächsten Runde, zieht aber zusätzlich noch eine. Also es ist nicht so ein fieses Drafting, sondern es ist noch ein bisschen Zufall auch mit dabei.
Ja, man hat immer zwei Karten zur Auswahl und wählt einfach eine.
Genau, und da gibt es dann verschiedenfarbige Passagiere, die wir nachher auf unserem Schiff platzieren wollen. Und es gibt immer einen mit einer Aktentasche. Und da bekommen wir einen Bonus, wenn wir den in eine Kajüte unterbringen, der gleichen Farbe. Dann gehen wir auf einer kleinen Leiste nach vorne, da gibt es so kleine Boni. Und ansonsten versuchen wir einfach, die Räume zu füllen. Und die haben verschiedene Anforderungen. Bei dem einen ist es so, da sollen nur unterschiedliche Farben drin sein. Bei dem anderen ist es so, die wollen nur gleichfarbige drin haben. Bei dem anderen
zwei wollen gleichfarbige Pärchen.
Genau.
Oder fünf unterschiedliche.
Essen.
Genau.
Eigentlich recht simpel von den Anforderungen her, aber das wird im Spiel kompliziert. Dann haben wir einen Raum erfüllt, wird er umgedreht. Und wir bekommen am Spielende dafür Punkte. Allerdings können wir da auch keinen mehr platzieren von den anderen.
Und wir müssen die Passagiere immer, Mankala ähnlich, einzeln nacheinander auf angrenzenden Räumen platzieren.
Man könnte es quasi so nehmen, es fällt beim Mankala-Mechanismus der Mechanismus weg, dass ich mir eine Mulde aussuche und alles daraus herausnehme, sondern die Mulde ist quasi die Karte, ja, die aber nicht auf dem Schiff ist. Und ich verteile dann auf jedem, also quasi schlangenmäßig auf dem Schiff die Sachen, so dass es passt. Und wenn wir etwas nicht platzieren können, dann werden die unzufrieden, kommen quasi aus dem Spiel und wir bekommen dafür nachher Minuspunkte. Jetzt gibt es aber auch noch Fähigkeiten von Räumen, die uns irgendwelche Boni geben. Zum Beispiel bei dem einen, wenn wir den umdrehen, dürfen wir alle unzufriedenen Gäste wieder entfernen. Bei dem anderen dürfen wir auf der Leiste noch ein Feld nach vorne und so weiter.
Es ist wirklich ein knackiges Puzzle, finde ich. Also es ist wirklich schwer, das richtig gut zu puzzeln. Und man verhaspelt sich da immer wieder, dass man dann doch irgendwie nicht hinkommt und merkt, ach scheiße, jetzt habe ich da wieder so einen blöden Gelben übrig, der ist jetzt unzufrieden, was mache ich denn damit?
Und es ist vor allen Dingen auch eins, eigentlich muss ich das machen, dann muss ich vielleicht einen Minuspunkt nehmen, okay, ich kriege aber dafür mehr Punkte.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich das sehr cool finde als, ich sag mal, Absacker, mit Grips. So.
Ja, und was ich richtig cool finde, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, das wäre so der perfekte Kandidat für ein Flip and Ride. Ne? Dass man die Karte bekommt und dann auf einem Block quasi
Sachen
was
abkreuzt
und einzeichnet. Und ich finde das super, dass die sich entschieden haben, das Ganze nicht als Flip and Ride zu machen, sondern dass man da wirklich haptisch diese Miepel nimmt und die auf seinem auf seinem Spielplan quasi verteilt, weil das gibt dem Spiel einfach so eine Komponente, das weiß ich nicht, warum.
Das Haptische also das ist viel das übersichtlicher.
Das macht es viel besser und auch viel spaßiger, diese Miepel zu platzieren, statt einfach nur auf einem Block was abzustreichen oder dann mit Farben einzuzeichnen. Also das muss ich sagen, das finde ich richtig cool, weil es würde wahrscheinlich halt auch als Flip and Ride funktionieren, also
da
total gehe ich
easy. Davon aus, ja.
100 pro, aber es wäre halt dann langweiliger, finde ich.
Also ich mag bei dem Spiel wirklich sehr vieles und ich muss sagen, dass mich das jetzt als Mankala-Spiel auch sehr überzeugt hat. Es hat ja eine sehr positive Bewertung, bei BGG steht es glaube ich gerade bei 7,7. Es ist halt so ein Hidden Gem wieder, wo ich sehr froh bin, dass ich halt auch sehr viele Spiele kaufe, um genau so ein Spiel auch mal dabei zu haben. Und ich glaube, es hat uns beiden so gut gefallen, dass wir es, glaube ich, ja auch in den letzten Wochen schon dreimal gespielt haben.
In der letzten Woche?
Ja, genau.
Also wir haben es ja
Feiertag.
Jetzt noch nicht so lang.
Genau. Und das, ich finde, also wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht dafür. Das ist jetzt nicht lang.
Ja, es ist kurz und knackig.
12 Züge haben wir nur.
Ja.
Und ich sag mal so, das ist von dem Zeitinvest wirklich wie so ein Roll and Ride, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, dass das vielen Leuten sehr gut gefallen würde.
Ja, und ich glaube auch mit mehr Leuten macht das Spaß. Also jetzt nicht unbedingt mehr Spaß als zu zweit, aber auch Spaß, weil man wird nicht so eine riesen Downtime haben.
Nee, wir machen alles simultan.
Genau, jeder sucht sich seine Karte aus, jeder platziert seine Miepel und dann wird nur geguckt, wer vielleicht besondere Räume abgeschlossen hat
genau.
und dadurch noch Bonuspunkte bekommt. Aber sonst machen wir alles simultan. Und dann ist es ja auch egal, ob du das zu zweit oder zu viert spielst. Das wird ja einwandfrei funktionieren.
Also für den konfrontativen Spieler wird es wahrscheinlich zu wenig Interaktion sein. Ich würde sagen, das ist eigentlich perfekt für so eine Art von Spiel gerade.
Ich finde das schon, witzig. In der ersten Runde hatte ich eine Karte, die habe ich ganz am Anfang gezogen und die ist dann bestimmt 7-mal zwischen uns hin und her gewandert. Dementsprechend, und ich wollte die nicht und du wolltest die offensichtlich auch nicht. Dann hatten wir jedes Mal nur eine andere Karte quasi zur Auswahl.
Ja.
Also da dachte ich mir auch jedes Mal, jetzt nimm doch diese blöde Karte endlich mal.
Ich finde das mit den Aufträgen auch wieder super gelöst. Auch das kennen wir von jedem Roll and Ride irgendwie. Wer als erstes das und das geschafft hat, kriegt die Punkte. Und hier ist es genauso. Es ist nachher auch entscheidend, finde ich. Also man sollte schon, wenn man jetzt merkt, okay, der andere ist bei dem Raum schneller, dann sollte ich vielleicht doch gucken, wo kann ich denn vielleicht schneller abschließen. Aber es ist so eine gesundes Maß der Interaktion. Ich finde es genau richtig. Und ja, also bei mir ist das Spiel sofort sehr gut angekommen. Also ich würde auch da eine 9 von 10, 8,5 bis 9 von 10 nennen. Ich finde es super und bin sehr froh, dass ich das jetzt gespielt habe.
Ja, hat mir auch viel Spaß bereitet.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu einem Spiel, was wir jetzt am Wochenende gespielt haben.
Jetzt geht das Wochenende los.
Jetzt geht das lange Wochenende los, beziehungsweise so lang war es gar nicht, aber
genau, wir haben Freitagabend Besuch bekommen bis
jetzt
vorhin.
Ja, Sonntag, genau. Genau, Grüße gehen raus und wir haben angefangen mit einem Spiel, was wir hier im Podcast schon besprochen haben, oder ich hatte es schon besprochen in unserer Spezialfolge vom letzten Brettspielwochenende. Deshalb werden wir da nicht groß auf die Regeln eingehen. Es geht um Ra, ein Dr. Rainer Knizia-Spiel vom Jahre 1999 mit einem Beat-Mechanismus mit Push Your Luck. Und ich bin ja großer Fan von dem Spiel. Ich habe das jetzt auch noch weitere Male gespielt. Es kommt immer wieder sehr gut an. Wie hat's dir gefallen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich gnadenlos verloren.
Ja.
Ich war wirklich abgrundtief schlecht in diesem Spiel, aber ich hatte Spaß. Also lach nicht.
Ja,
ich fand's cool. Also ich habe jetzt nur eine einzelne Partie gespielt bisher und in der war ich grottig. Also würde ich jetzt auch noch nicht zu viel dazu sagen, da kann ich das jetzt noch nicht genug einschätzen, aber es hat mir grundsätzlich hat's mir gefallen.
Es war auch eine sehr ungewöhnliche Partie, weil man muss ja dazu sagen, bei Ra ist so der Key, wann mache ich im richtigen Moment was?
Ja, das habe ich nicht hinbekommen, offensichtlich.
Ja, denn das ist uns allen schon so gegangen. Denn, es ist ja so, dass das Rundenende, wir spielen über drei Runden, das Rundenende ist aber sehr
variabel,
denn immer nur, wenn wir ein rotes Plättchen ziehen, geht der Anzeiger eins weiter. Und in der ersten Runde muss ich sagen, wir haben so viel versteigert. Wir haben die ganze Zeit diese Plättchen nicht gezogen. Und dann war plötzlich Simone, es waren noch drei Felder frei.
Nee, fünf oder so. Das war richtig viel. Das war ja nur noch schlimmer.
Und dann war nur noch Simone übrig und da geht ja dann der Push-Your-Luck los. Simone war die Einzige, die noch aus dem Beutel ziehen durfte und hätte sich alles nehmen können, was sie zieht. Und sie hat nur noch rote Plättchen gezogen.
Ja,
das war schon sehr ärgerlich.
Das
ne?
hat mich so geärgert. Und ich habe halt auch den Fehler gemacht. Ich habe zu wenig drauf geachtet, wann ich das ersteige, weil ich dadurch die niedrigeren Beat-Nummern hatte. Und die bin ich in der zweiten Runde, die war super schnell zu. In der ersten Runde habe ich, glaube ich, eine niedrige Beat-Nummer gesammelt. Mhm. Da habe ich die Eins danach gehabt. Und in der zweiten Runde habe ich auch einmal was ersteigert und hatte dadurch nochmal eine niedrige Nummer. Und dann war die Runde so schnell zu,
ja,
dass
genau.
ich nicht mal nochmal was...
Die zweite
ne?
war nämlich
Da habe ich
dann
nur einmal was ersteigert in der zweiten ja. Runde. Und dadurch hatte ich in der dritten Runde dann nur die Eins, die Drei und die Sechs oder so. Oder die Eins, die Drei und die Acht. Und damit ja. bin ich halt überhaupt nicht rangekommen.
Also das Spannende ist halt bei dem Spiel, du bietest ja nicht nur auf die Plättchen, sondern auch auf die Zahlen, mit denen du in der nächsten Runde bieten wirst. Das finde ich ein total kluger und runder Mechanismus. Und die zweite Runde war in der Tat, ne, ich habe eben schon gesagt, die erste Runde ist sehr, sehr lange gegangen. Und ich sage mal, die zweite Runde war vielleicht so ein Drittel von der Länge wie
ja.
die erste.
Ja.
Und dadurch war es unfassbar klug, sehr früh sich die Plättchen zu holen, was aber
ja,
kaum
aber
jemand gemacht hat.
Aber das kannst
das
du ja vorher
du
nicht.
Nicht
wissen.
Und das finde ich so cool bei dem Spiel. Und deshalb muss ich aber auch sagen, ist jede Partie Ra auch nochmal eine neue Herausforderung. Und es ist wieder so gewesen, dass ich nicht gewonnen habe.
Tja.
Aber es war eine sehr schöne Partie. Wie hat es dir gefallen abschließend? Die erste Partie
ja,
natürlich.
Ja, gut. Also hat ja. mir gut gefallen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal probieren, um dann so ein bisschen besser einzuschätzen, wie gut mir das gefällt.
Ja, muss man natürlich, klar.
Aber kann man das denn zu zweit spielen? Ist
nee,
wahrscheinlich ein bisschen witzlos.
Nicht.
Das,
ne? das
ist ja immer bei Beatspielen immer.
Aber ich denke da auch tatsächlich an Leute, die weniger spielen.
Ja.
Weil es relativ gut funktioniert. Beaten kennt erstmal jeder. Und dieses sein Glück ausreizen kommt ja sowieso generell bei Nichtspielern häufig auch ganz gut an.
Mhm.
Schiede ich dann schon irgendwie darauf, dass man es irgendwie mit meiner Schwester oder meinem besten Freund dann auch nochmal auf den Tisch bringen kann. Deshalb, ja, sehr schönes Ding. Am nächsten Morgen haben wir uns dann endlich dazu versammelt, um ein Spiel zu spielen, wo ich sagen muss, das wächst mit jeder Partie in meiner Gunst und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich es irgendwann vollkommen ohne Regelfehler spielen werde.
Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Das dauert noch ein bisschen. Meine sechste Partie Molly House stand an, deine erste.
Ja.
Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen nach den ersten beiden Partien, die auch schon falsch gespielt wurden. Und jedes
Mal,
wenn ich
das spiele,
mir
wurde es gestern auch falsch erklärt, muss man dazu sagen.
Aber dazu muss man sagen, nicht falsch erklärt, sondern es waren einfach so ein paar Nuancen falsch.
Aber die waren schon ziemlich falsch, teilweise.
Ja.
Also es war schon
glaub
so, dass
mir,
wir...
Nee,
dass
glaub
wir
mir, die war schon okay, die Runde. Wir hatten schon ganz andere, wo wir danach gedacht haben, okay, das war jetzt überhaupt nicht richtig, was wir da gemacht haben. Das ist so, das Hauptmanko bei dem Spiel ist wirklich für mich, die Regeln sind zu kleinteilig, ohne eine Übersicht in den Regeln da reinzubringen.
Die
Regeln,
Anleitung ist sehr, sehr komprimiert. Da ist kein Wort zu viel. Dementsprechend musst du auch wirklich jedes einzelne Wort ganz genau lesen.
Ja, und wenn du das aber nicht nochmal machst, bevor du es das nächste Mal spielst, und ich weiß jetzt schon nicht mehr, was wir alles jetzt richtig gespielt hatten gestern, was ich jetzt am nächsten Mittwoch, wo ich es wieder auf den Tisch bringen werde, nochmal richtig spielen muss. Also es ist absurd, wie verschachtelt die Dinge sind. Mhm. Auch wegen den Wordings. Da muss man einfach sagen, das Spiel ist sehr kompliziert, aber vor allen Dingen auch durch seine kompakten Regeln und durch das Wording. Nichtsdestotrotz ist das ein Spiel. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich sag's trotzdem noch mal kurz. Auch das haben wir in der Special-Folge ja besprochen gehabt. Es geht darum, dass wir Mollys im, ich glaube, 18. Jahrhundert sind, in London. Das heißt, wir sind in der queeren Community unterwegs als unter anderem Drag Queens und versuchen der Community Freude zu bringen, bevor uns irgendwie die Polizei auf den Fersen ist. Und kurze Zusammenfassung von dem Spiel, thematisch gesehen, was wir jetzt gestern gespielt haben, war, wir hatten jemanden am Tisch, der hat der Community sehr viel Freude gebracht, sich selbst sehr viele Freude aber auch ausgezahlt.
Aber ich auch, ne?
Du
ich
auch.
Mir auch sehr viel Freude gebracht und der Community.
Ja, und ich habe versucht, weil ich schnell gemerkt habe, okay, die anderen ziehen Siegpunkte, Freudepunkten technisch sehr weit nach vorne, habe ich versucht, die Community zu hintergehen. Das hat nachher leider nicht geklappt.
Zum Glück.
Es war meine einzige Chance als Verräter zu gewinnen.
Als Snitch.
In dem alle anderen gehangen werden. War aber leider nicht so. Und dazu kam dann noch so ein kleiner Plot-Twist, dass derjenige, der mit den Siegpunkten ganz weit vorne war und schon eine Anzeige bekommen hatte von der Polizei, überlegt hatte, mich so weit zu provozieren, dass ich ihn aufdecke und zu denken, ha, ich habe den Informanten gefunden. Aber ich habe gedacht, er ist Informant, ich lasse den einfach für mich spielen, weil solange er ein verdeckter Informant ist, spielt er ja für mich, dass die Community kaputt geht. Und es war ein Mindfuck. Und am Ende war er aber gar nicht Informant. Und er würfelte, das ist so ein Ding, man würfelt auch bei diesem Spiel. Und er wurde dann gehangen. Also sein Urteil war gehangen am Galgen und gewonnen hat Simone.
Ja, und das, obwohl ich, also ich weiß nicht, so die ersten zwei Runden des Spiels war ich eigentlich so relativ weit hinten. Also
ja.
Also ich war zwischendurch auch Letzte und dann irgendwann bin ich auf einmal super weit davon gezogen, weil ich mich die ganze Zeit, also ich war auch wirklich die ganze Zeit beim Gelben Haus, eigentlich das ganze Spiel über, hab da immer wieder Partys geschmissen und ihr habt auch mitgemacht.
Ja, das
beziehungsweise
Ding ist,
hatte ich dann teilweise so gute Karten, dass ich es dann auch selber wieder retten konnte und habe echt viele Punkte gemacht, dadurch, dass ich dann immer bei Gelb Einfluss hatte, gelbe Partys geworfen habe. Geworfen.
Das hast du gestern auch schon gesagt.
Ja, wegen Throw a Party.
Ja.
Ja, und ich habe super viele Punkte auf einmal gemacht und war dann auch ganz, ganz vorne.
Also dazu muss man sagen, ich habe das Spiel auch noch seltenst irgendwie gewonnen. Und es war ein Moment, wo ich gesagt habe, warum machst du das? Du schenkst hier dem Führenden die Punkte.
Aber ich habe auch super viele Punkte bekommen, ne?
Es war aber der Moment für dich der Turning Point, weil du dadurch nachher gewonnen hast. Und das finde ich total stark bei diesem Spiel. Also ich habe das auch absolut so gesagt, wie ich es gemeint habe. Also ich war der Überzeugung, das ist völliger Schwachsinn, was du hier gerade spielst. Du schenkst ihm die Punkte, aber er wurde nachher ja gehangen. So, und das war deine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist der Key bei diesem Spiel. Du musst genau wissen, wann der Moment ist, wo du deinen Zug machst.
Aber also man muss auch ehrlich sagen, das wusste ich nicht.
Ja,
also
das musst du jetzt nicht sagen.
Ich sag mal, das erste Drittel des Spiels über, da wurde ich dann schon mal gefragt, wie ich es finde. Und dann musste ich dann aber auch sagen, also ich weiß es gar nicht, wie ich es finde, weil wir haben jetzt jede Runde, in der ich dran war, unterschiedlich gespielt. Weil jedes Mal irgendeine Kleinigkeit aufgeflogen ist, die dann doch falsch war oder doch anders. Und also die ersten 5 Runden oder sowas, ne? Also
fandst
die ersten 5 Züge waren jedes Mal andere Regeln.
Ja,
da.
Aber fandst du das, also wenn du jetzt auf das Spiel, auf die Partie zurückblickst, fandst
also
du das jetzt
fand
schlimm?
Ich, ja, was heißt schlimm?
Ich finde nämlich bei dem Spiel gewichtet das gar nicht so krass.
Ja, nee, nicht unbedingt, aber ich fand es schon ein bisschen störend. Also ich hätte
es
schon gern
natürlich
direkt von Anfang an richtig gespielt. Und
aber ich finde nicht, dass das Spiel so viel verliert, wenn du es mit den falschen Regeln spielst. Das ist total witzig, weil ich jetzt echt schon häufig mit falschen Regeln
ja,
gespielt
Ja, nicht
habe.
Unbedingt, das stimmt.
Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, mein Moment war zu überlegen, in dem Moment, ich muss jetzt ganz geheim voll gegen die Community spielen. Mhm.
Also so geheim war das aber nicht. Also du hast da
ja,
dauernd
aber keiner
irgendwelche...
hat mich aufgedeckt. Keiner
nee,
hat mich...
aber jedem war es trotzdem klar, dass
ja,
du...
Ja, weiß ich nicht. Ja, war das so?
Ja, irgendwann also mal... mir war das klar.
Okay.
Aber
hätte mich aufdecken sollen.
Weiß ich nicht, habe ich nicht den Mehrwert von gesehen.
Naja,
also
ich hätte,
du warst, das war ja kurz vor Ende, als wir da
ja,
diese
Ja, aber
diese
ich hätte, wenn, ich die wenn die Community
haben.
Gescheitert wäre, hätte ich gewonnen. Also du hättest mich aufdecken können, dann wären die Sachen von mir ja in den Safe-Pile und nicht in den Gossip-Pile gekommen.
Ja,
ist jetzt viel,
aber,
wieder
es
viel
war,
Meter
aber es war nicht so wahrscheinlich, dass die Community scheitert. Wir waren ja, also es war ja relativ klar, dass wir die Punkte erreichen und dann mussten wir nur gucken, dass das eine Haus nicht geradet wird. Und
es
dann
hätte passieren können. Ich habe ja drauf spekuliert. Also das war mein Moment. Der Moment von dem gehangenen Spieler war es natürlich, dass er nicht gehangen wird. Dann hätte er gewonnen. Und bei dir war es der Moment zu sagen, ich supporte zwar auch den, aber ich versuche damit, mich so ein bisschen hochzuziehen.
Mhm.
Auch wenn du das ja offensichtlich gemacht hast, um nur nicht Letzter zu werden. Das war ja die Aussage am Tisch.
Ja, ich wollte am Anfang nur nicht Letzter werden. Und dann
aber
war ich plötzlich so weit
gemacht.
Vorne, dass ich gemerkt habe, okay, dann werde ich sogar Zweiter.
Und da, finde ich, ist die große Stärke beim Spiel, dass du nicht genau sagen kannst, wann wer gewinnt. Das kannst du nicht sagen bei diesem Spiel. Und das Spiel braucht einige Partien. Deshalb, du kannst auf gar keinen Fall irgendein Fazit abgeben. Du kannst nur so ein Stimmungsbild
abgeben. Ja,
aber
also so vom Spielgefühl her hat es mir gefallen.
Ja.
Also ich fand, das war ganz cool.
Also man muss ja sagen, das gesamte Spielkonstrukt ist ja relativ simpel. Und
ja, es
das
ist
Tiefe
nicht so schwer.
Ist,
aber
das
es
Tiefe
ist
sind die Detailfragen und das sind die Partys, die geschmissen werden, wo wir ja versuchen, alle zusammen ja quasi Karten in den Stich reinzuspielen, um zu gucken, was nachher gewertet wird. Und ich fand, das war auch gestern super interessant, weil ihr beide versucht hattet, einen Dance hinzubekommen und ich dann gesagt habe, okay, komm, wir müssen jetzt gegen die beiden spielen, wir machen da jetzt einen Questioning draus. Ne? Ist jetzt wieder hier viel zu Meta, aber du kannst eben im Stich entscheidet sich super viel und du kannst den anderen sowas von reinreiten oder es waren viele Momente, wo ein Plan nicht mehr aufgegangen ist, weil jemand eine Karte gespielt hat, die man auf jeden Fall werten musste.
Ja.
Und das finde ich, dieses Spiel hat so viel Tiefe für in Anführungsstrichen ein relativ seichtes Gewand. Es fühlt sich ja auch nicht super komplex an am Tisch. Es hat kein Area Control. Es ist einfach nur Roll and Move als Hauptding. Und ich finde das super. Also ich finde, das ist bisher auch, würde ich sagen, ja, mein Lieblings-Whirly, mein Lieblings-Co-Whirly-Titel. Auch wenn ich die anderen auch super finde. Aber Molly House ist für mich wirklich richtig gut.
Ja, hat mir auch gut gefallen.
Das ist schön, dann wirst du es ja mit mir nochmal spielen, da freue ich mich.
Ja, bestimmt. Aber zu zweit haben die beiden ja gesagt,
es
ist nicht so.
Nein, also zu dritt würde ich sagen, ist es auch nicht so gut, da braucht man eigentlich 4, 5.
Mhm.
Zu fünft geht das auch problemlos, die Spielzeit ändert sich nicht. Wir haben jetzt zu viert ungefähr 2,5 Stunden gespielt. Wir haben aber auch Partien gehabt, die waren in unter 2 Stunden vorbei. Und von daher, einer hat auch mal nur 1 Stunde gedauert. Allerdings waren die Regeln da ja auch leicht falsch. Ich würde sagen, so zwischen 1,5-2 Stunden ist sehr realistisch. Und das finde ich eben auch schön, dass so ein Spiel relativ schnell geht. Also ich finde, man fühlt sich in dem Spiel aber auch so positiv, als würde es länger gehen.
Ja, und man ist, also man macht ja nicht unbedingt was im Zug der anderen, aber man ist trotzdem involviert, weil man schon guckt, was kommt so in den Gossip-Stapel, was wird abgeworfen, welche Karten schnappen die anderen sich. Und wenn jemand eine Party schmeißt, dann ist man ja auch mit dabei. Also man ist auch während des Spiels, während der Züge der anderen schon involviert. Ja, und das macht auch nochmal einen Unterschied. Ne?
Es ist hochinteraktiv und ne, auch zum Abschlusssatz dazu zu sagen, du analysierst nicht, was machen die anderen Spieler, sondern du musst das Spiel analysieren. Du musst eigentlich gucken, wo sind wir gerade und was ist jetzt die Möglichkeit oder worauf spiele ich jetzt und wann ändere ich meine
Strategie.
Und man
fiebert, ich finde, man hat schon so mitgefiebert, wenn der Gossip-Stapel ausgewertet wird, klar. Weil ja ein Drittel der Karten wegkommt, was dann da so passiert. Da ist man schon gespannt und ich war schon ein bisschen nervös am Ende, ob da irgendwann doch noch gelb geradet wird. Da habe ich ja alles draufgesetzt auf das Haus.
Und ich finde es super, also ich finde das Thema kommt trotz des abstrakteren Designs, kommt das richtig gut durch, weil du es auch thematisch erklären kannst.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das jetzt wahrgenommen hast, aber ich finde das Thema total schön.
Ich finde das auch ganz cool.
Es kommt gut
raus.
Also
ist gut umgesetzt.
Sehr gut. Gut, gehen wir zum nächsten Titel über. Und das ist ein Spiel, wo ich sehr überrascht von war, in positiver Weise. Und ich glaube, dir hat es auch gut gefallen. Und das ist ein Spiel von demjenigen, der auch Eternal Dex gemacht hat, was ich für viel zu viel Geld gekauft habe, nämlich von Hiroken. Und es geht um Trick Takers, ein neues Stichspiel. Und ihr wisst ja, da bin ich sofort dabei.
Ja, ich auch.
In Anführungsstrichen neu ist es nicht. Es ist schon etwas älter, es ist von 2021, aber es ist quasi Asymmetrie, das Stichspiel, könnte man sagen. Es gibt zwei Besonderheiten eigentlich.
Was sind denn zwei Besonderheiten?
Die eine Besonderheit ist, wir teilen überhaupt nicht annähernd alle Karten aus, sondern wir spielen nur über 5 Stiche.
Ja.
Die andere Besonderheit ist, wir nehmen unsere 5 Handkarten, die wir haben, und wählen danach in der Reihenfolge
eine Charakter.
Genau, einen Charakter aus. Und da gibt es ganz viele verschiedene. Der eine ist so, dass er jedes Mal eine Karte zieht und einen abwirft, bevor er eine Karte spielt. Der andere schmeißt seine gesamten Handkarten weg und zieht von einem separaten Stapel. Der andere macht klassischerweise wie bei Wizard quasi eine Wette, wie viel er in diesem Zug schaffen wird. Die andere versucht quasi im Pokermanier sich irgendwie in gewonnenen
Blatt zusammenzusuchen,
Stichen
zusammenzusuchen, genau.
Genau, sich Blätter zusammenzusuchen. Der eine hat Items, die er einsetzen kann.
Also die Charaktere sind alle wirklich komplett unterschiedlich.
Aber auch richtig
witzig.
Und
wir bekommen, je nach Charakter, bekommen wir Punkte für, weiß ich nicht, wenn wir keinen Stich bekommen, wenn wir alle Stiche bekommen, wenn wir 3, 4 Stiche bekommen, wenn wir bestimmte Aufgaben erfüllen. Also es ist sehr, sehr, sehr bezogen auf den Charakter. In Runde, wir spielen 3 Runden insgesamt. Wir tauschen zwischendurch immer wieder die Charaktere aus. Runde 3 ist eigentlich bei allen Charakteren nochmal besonders. Da gibt's dann nochmal eine Besonderheit. Wir gewinnen das Spiel über eigentlich 4 Möglichkeiten. Entweder über eine Siegbedingung auf unserer Charakterkarte.
Mhm.
Oder wenn wir 2 Kronen sammeln. Kronen bekommen wir, wenn wir die meisten Stiche bekommen haben in der Runde.
Genau.
Wenn wir 3 schwarze Kronen haben. Schwarze Kronen bekommen wir, wenn wir keine Stiche bekommen
oder
haben.
Oder die wenigsten?
Nein, keine. Nicht die wenigsten,
okay.
Nur bei keinen.
Ah, okay, das wusste ich
und,
nicht.
Und die 4. Möglichkeit ist, wenn nichts von den anderen 3 Sachen passiert ist, am Ende der 5. Runde, wenn man die meisten Punkte gesammelt hat. Und ich fand es echt cool. Also es hat super viel Spaß gemacht, die ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten mal auszutesten. Und
Ich habe leider noch nicht alle testen können. Zum Beispiel den mit den Item habe ich nämlich auch nicht gespielt bisher.
Doch, habe ich alle getestet? Nee, ich habe den Gambler, der die Wette abschließt, den habe ich nicht getestet, weil da tue ich mir auch so immer schwer mit, das zu gamblen.
Also ich finde, das ist die große Stärke des Spiels, sind einmal die Win-Conditions, dass du eben jederzeit gewinnen kannst, dass du über verschiedene Art und Weisen gewinnen kannst und dass du auch irgendwie die anderen so ein bisschen im Blick halten musst, wie sie gewinnen können. Die meisten Charaktere haben auch so eine Sofortbedingung, wenn du alle 5 Stiche gewinnst, dass du gewinnst.
Ja, das ist aber auch sehr, sehr schwer.
Sehr
es
schwer.
Gibt nämlich ja so ein bisschen in Wizard-Manier, es gibt,
genau.
es gibt die Farben Rot, Grün, Blau, dann gibt's noch die Trumpffarbe Schwarz, dann gibt's noch mal quasi den Zauberer, der heißt da anders,
der, aber
der heißt
von den,
Rare.
Der aber von den Einsen von dem einen Charakter geschlagen
genau,
wird.
Genau, die schwarze 10 oder Zähnen werden eigentlich immer von der 1 in derselben Farbe geschlagen. Und dann gibt's noch den Berserker, der hat nochmal die alleroberste Trumpfkarte. Die wird aber grundsätzlich von jeder 1 geschlagen. Und dann gibt's noch so eine weiße Flagge, mit der verliert man jeden Stich. Also
es ist crazy.
Es ist crazy.
Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann spielt ihr du spielst aus und sagst, ha, jetzt habe ich dich. Und dann ist aber der Charakter, der den ganzen Stich invertiert und quasi die Rangreihenfolge umdreht und plötzlich ist derjenige, der überhaupt gar keinen Stich gewinnen wollte und auf 0 geboten hat, hat plötzlich den Stich bekommen und alles versaut.
Also es ist, glaube ich, es ist super, super, super schwierig in dem Spiel darauf zu spielen, dass du alle 5 Stiche bekommst, weil dafür ist zu viel Chaos drin. Das passiert, glaube ich, eher zufällig. Das wird dir zufällig passieren. Also planbar ist das, glaube ich, nicht so wirklich.
Eher aus Versehen dann.
Ja, eher aus Versehen.
Zufällig glaube ich nicht, aber aus Versehen. Ich finde bei dem Spiel das total spannend, weil die Lernkurve ist da. Also in der ersten Runde denkst du dir, was zum Geier mache ich hier? Was tue ich hier? Wie soll ich das denn gut machen? Und dann kommt die zweite Runde, die dritte und dann hast du nach der ersten Partie so langsam die Charaktere zumindest mal im Kopf.
Du musst
ja auch wissen, was können die anderen.
Genau, genau. Es ist zum Erklären, glaube ich, echt blöd, weil du kannst nicht, also alle 5,
das geht schon.
Alle Charaktere erklären. Man kann so ein bisschen was erklären, aber jeden Charakter im einzelnen Detail zu erklären, ist vielleicht ein bisschen blöd.
Ich würde es schon machen, glaube ich.
Aber wenn man die alle mal gespielt hat, dann weiß man ja auch, wie die anderen ungefähr spielen werden.
Ja, und dann die zweite Partie ist dann schon, okay, ich habe jetzt, haben wir die erweiterten Charaktere dazu genommen.
Die schwierigeren.
Wobei ich sagen muss, die fand ich nicht schwieriger. Ich fand am schwierigsten den, der die Stiche vorhersagt. Definitiv. Der war von Anfang an.
Ja, den habe ich nicht gespielt.
Den habe ich nämlich in der allerersten Runde gespielt.
Ja, und du hast
vollkommen versagt. Vollkommen versagt. Und in der dritten Partie war es dann richtig gut, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann über das jetzt zwar nicht mehr gewinnen, ich versuche jetzt mir aber die zweite goldene Krone zu schnappen und mache das Spiel jetzt sofort aus. Hat aber nicht geklappt. Und dann hat es in der dritten Runde dann geklappt, aber jemand anders hatte auch noch die dritte schwarze Krone gesammelt, aber ich habe dann quasi, weil das höherwertig ist, die zweite goldene Krone zu haben, gewonnen. Also es ist richtig gut. Also du musst so viel beachten. Es ist wieder so ein Stichspiel, wo ich sage, das fordert dich vollkommen heraus. Das ist kein Laidback-Spiel. Das ist kompliziert. Man muss der englischen Sprache auch wieder mächtig sein, weil die Charakterkarten eben auch leider dann viel Text haben. Aber das ist super cool. Also wenn euch das irgendwie angesprochen hat, Trick Takers ist für mich auch ein klarer Win. Ich habe es mir auch sofort bestellt. Auch für viel Geld. Also viel Geld nicht, aber du zahlst halt wieder viel Versand. Aber ich finde, das ist sehr schön. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Eternal Dex, ob der Designer da auch wieder so einen Geniestreich gemacht hat, weil da war ich jetzt wirklich, also wir haben es dann ja auch 3-mal gespielt gleich. Ich habe es ja eingefordert und ich war sehr begeistert.
Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Finde ich super.
Sehr gut.
Gut, dass wir es getestet haben.
Ja, siehst du mal. Wir hatten ein gutes Wochenende.
Ja.
Was kam danach auf den Tisch? Es war Perfect Words. Ein Spiel mit Wortassoziationen, bei dem wir, man könnte sagen, in Kreuzworträtsel.
Ja, wir legen unser eigenes Kreuzworträtsel und müssen dann zu, ich weiß nicht, dann haben wir unser erstes Wort, da steht dann, was hatten wir zum Beispiel? Dessert und Rom.
Genau.
Sind dann die Hinweise und wir müssen, nachdem wir unser ganzes Kreuzworträtsel gemeinsam fertiggestellt haben, zu 10 Begriffen eben eine Assoziation finden.
Und
die
zwar
aufschreiben.
Verdeckt
aufschreiben. Wir dürfen auch uns vorher beim Platzieren oder beim Erarbeiten des Kreuzworträtsels natürlich nicht absprechen, was wir so damit verbinden. Und dann müssen wir versuchen, eben möglichst dieselben Assoziationen zu bekommen.
So, Rom und Dessert. Jetzt denkt mal nach. 3, 2, 1. Leider lag ich falsch. Ich habe Eis genommen.
Ja, und wir anderen drei haben alle Tiramisu genommen. Muss man dazu aber auch sagen, dass eben der eine Mitspieler ein T-Shirt anhatte, auf dem ein Tiramisu abgebildet war.
Ja, meine
Güte. Und Tiramisu stand und wir davor darüber gesprochen haben. Und wir alle demonstrativ irgendwie fast schon auf sein T-Shirt geblickt haben, weil wir alle sofort das im Kopf hatten.
Ja.
Außer dir natürlich, ne?
Was ich bei dem Spiel super schön finde, ist, wir legen in unserem Zug eigentlich nur eine neue Karte irgendwo hin. Und wir können damit aber auch die Assoziationsketten erweitern. Das macht es nicht unbedingt leichter. Ich dachte, okay, je mehr Hinweise wir da hinlegen, desto leichter und eindeutiger wird es ja. Das hat so nicht ganz geklappt.
Manchmal
häufig.
Nicht, nee.
Aber ich finde das total interessant, dass man, ich sag mal, während man Sachen legt, eine Assoziation hat und dann legt jemand anders aber einen Begriff dahin, wo das überhaupt gar nicht mehr passt. Ein gutes Beispiel dafür war, dass ich, wir hatten, glaube ich, Fee, böse Fabelwesen, wir hatten Fabelwesen, böse, glaube ich. Und ich hatte sofort Hexe im Kopf, aber ich dachte, also wenn ich jetzt Fabelwesen und Böse nehme, niemals kommt da Hexe. Genau, Magie war noch da, aber ich dachte so, okay, Fabelwesen, Böse, Magie, weiß ich nicht, kommt da jemand mit einer Hexe drauf? Und dann lag der Begriff Frau da noch. Und dann habe ich den Begriff Frau da noch hingelegt und dann war Frau, Böse, Magie, Fabelwesen. Und ich dachte, okay, jetzt sollte Hexe ja klar sein. Das hat auch geklappt. Mhm. Also es ist ein, ich überlege, wie ich meine Assoziation am besten noch mal verstärken kann oder das Ganze eindeutiger
machen. Ja, genau, genau. Das habe ich bei Frau und Geheimnis, habe ich das auch gemacht.
Ja.
Ne? Da hatte ich habe zu der Frau dann noch das Geheimnis hingelegt. Und um es eindeutig zu machen, dass ich auf schwanger hinaus will, habe ich noch dick hingelegt.
Genau.
Ne?
Und das war total genial. Also ich muss sagen, dadurch hat man immer dieses Abwägen, reichen diese Worte jetzt schon aus? Ist sich jeder am Tisch gerade im Klaren, was das für ein Wort sein kann?
Manchmal nicht.
Und das Schöne ist, wir dürfen am Ende, wenn wir alles platziert haben, es geht dann nachher um diese 10 Begriffe, dürfen wir noch ein Wort quasi streichen, das wird nicht gewertet.
Und ein Wort verdoppeln.
Und ein Wort verdoppeln.
Und die doppelten
und
Punkte.
Ich finde, da ist man sich dann doch recht schnell einig geworden, welche Worte auch gestrichen werden sollten, weil man sich da eben nicht einig war.
Ja.
Und ich fand das ein sehr, sehr schönes Spiel, weil es ja nochmal was anderes im Assoziationsbereich war. Gerade dieses, lege ich jetzt da noch eine Karte hin, wann machen wir das Spiel zu? Wird das jetzt komplizierter oder nicht? Und dieser Moment, wenn du dir sicher bist, das muss doch diese Assoziation Eis sein und du bist plötzlich der Einzige und alle anderen haben Tiramisu genommen und du denkst, was ist denn jetzt hier los? Das ist schön.
Ja,
und,
das ist lustig.
Ich fand das richtig gut. Mir hat es richtig gut gefallen.
Ja, mir auch. Ich find's schön.
Wir haben es auch gleich 2 Partien hintereinander gespielt. Und bin gespannt, wie es sich hält. Im Moment gibt es ja wieder ein paar Assoziationsspiele. Ich muss sagen, das ist ja auch ein Genre, was wir einfach sehr gerne mögen. Für uns gibt es da auch nicht zu viele erstmal von. One Round haben wir auch weiterhin noch einige Male gespielt.
Ja, das stimmt.
Haben
wir auch noch mal ein paar Mal gespielt. Finde ich auch
super. Sehr gut. Dann gehen wir weiter noch zu Sears Catalog.
Sears Catalog. Okay.
Sears Catalog ist ein Spiel, was wir damals letztes Jahr auf der Messe netterweise vom Visier Games als Rezensionsexemplar erhalten haben. Zusätzlich zu Xalotar, was ich ja nach wie vor ein sehr schönes Stichspiel finde, und Sandbag, was wir allerdings nicht so wunderbar fanden.
Genau, das hat bei uns nicht so gezündet.
Und ich habe das Spiel jetzt schon längere Zeit, haben wir das hier und Simone hatte sich mal die Regeln angeguckt und sagte, ja, so richtig überzeugt ist sie jetzt danach nicht. Deshalb ist es dann auch nicht auf den Tisch gekommen bisher. Aber es war klar, wir müssen es natürlich spielen, wenn wir ein Rezensionsexemplar erhalten haben. Und jetzt kam ein Video von Shut Up and Sit Down, einem sehr, sehr großen und renommierten englischsprachigen YouTube-Channel mit den top-besten kleinen Spielen, wo übrigens auch My Favorite Things dabei war.
Ah, okay.
Wo ich dann sofort gesagt habe, ihr habt das zuerst gehört. Ne? My Favorite Things geht gerade richtig durch die Decke. Auch wenn Dice Tower es leider sehr zerrissen hat. Aber ist ein fantastisches Spiel, auch wenn ich nicht sicher bin, ob wir das mit richtigen Regeln gespielt haben. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Also das ist eine andere Geschichte, genau. Wenn du einmal Regeln liest, also hättest
hab
du
ich die Regeln da gelesen?
Du hast die Regeln
gelernt.
Das kann
gelernt. Ja auch nicht
ja.
sein.
Ein
ja,
einziges Mal liest du die Regeln und schon ist es falsch. Genauso wie beim Molly House.
Ja, aber das ist, siehst du mal, dann ja, sollte ich das auch nicht mal machen. Das Molly House habe ich aber mitgespielt, schon mit falschen Regeln.
Ja, das stimmt,
damals.
Ja.
Unter anderem wurde auch zum Beispiel Rebel Princess in dem Video erwähnt. Also das war wirklich so, dass ich dachte, okay, da sind schon
ist
paar
ein
Geheimtipps.
Video, ja.
War dann leider auch Kelp dabei. Kelp bin ich immer noch nicht so... War ein Spiel, wo ich immer noch der Meinung bin, das ist jetzt nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht nachhaltig überzeugt.
Nee, das stimmt.
Und da war Sears Catalog jetzt dabei. Und ich dachte, okay, dann probieren wir das jetzt aus. Dauert ja auch nicht lange. Es ist ein Leather-Climbing-Spiel. Das heißt, wir versuchen scoutmäßig eben möglichst gut unsere Karten loszuwerden, aber mit dem Kniff, und das gefühlt habe nur ich das verstanden gehabt, weil ich hatte nachher die meisten Punkte. Du spielst immer eine Karte aus oder mehrere Karten, entweder die gleiche Zahl oder einen Flush, quasi einen Straight Flush, also verschiedene Zahlen in aufsteigender Reihenfolge von einer Farbe. Und die spielst du aus und alle anderen müssen dann genauso viele Karten auch hinspielen in höherwertiger.
Genau,
quasi.
Also wenn Spieler 1 2 Dreien spielt, muss Spieler 2 2 Vieren, 2 Fünfen etc. spielen und so.
Glaube ich nicht so kompliziert. Dann gibt es noch so Zusatzkarten.
Artefakte,
die wir dazu spielen können, um gewisse Sachen auszulösen. Die waren jetzt, fand ich, nicht so spannend.
Nee, die haben wir meistens ohne Effekt abgeworfen gegen Ende.
Das klingt auch eher danach, als hätten wir das Spiel noch nicht so ganz durchblickt vielleicht, aber...
Ja, es waren ja auch die Startartefakte. Ich glaube,
also
die waren
es gab auch noch mehr,
nicht so,
ne?
Ja, es gab noch ein paar mehr.
Trotzdem gibt es, wie gesagt, diese Artefakte und das Spielende wird ausgelöst, wenn jemand keine Handkarten mehr hat. Und dann wird gezählt. Derjenige, der alle Handkarten los hat, kriegt 0 Punkte. Alle anderen kriegen die Anzahl der niedrigsten Karte, die sie noch auf der Hand haben, minus der Anzahl an Karten, die sie auf der Hand haben.
Aber nur, wenn man weniger als 6 Handkarten hat.
Ist das so?
Ist so.
Ah,
ja.
Nur, wenn man weniger als 6 Handkarten
hat. Ja, das habe ich gestern mehrfach gesagt.
Gut, dass ich das scheinbar hatte.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Kniff, wo ich dann gemerkt, also man kann schon sagen, ich war derjenige, der das Spiel am besten fand am Tisch. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist ein Kracher. Also ich würde sagen, das muss man jetzt nicht spielen. Ich fand's okay. Aber alle anderen waren schon so, dass sie gemeint haben, okay, das ist wirklich überhaupt nicht meins.
Aber die Flufftexte auf den Karten waren ganz lustig.
Super witzige Flufftexte. Die Optik hat mir auch sehr zugesagt, weil war einfach sehr nett designt. Und mir hat der Kniff gefallen, dass man eben überlegen muss, wie kriege ich möglichst schnell meine kleinen Karten los, um die großen noch auf der Hand zu halten,
ohne derjenige zu sein, der die Runde zumacht.
Und das fand ich einen sehr coolen Kniff. Das hat mir gut gefallen. Deshalb würde ich das auch super gerne nochmal spielen in einer anderen Runde.
Ja, aber hast du denn auch beachtet, das ist halt der Clou daran ist, dass du, wenn du weniger als 6 Karten hast, darfst du nicht mehr freiwillig passen. Und wenn du irgendeine Möglichkeit hast, mit Artefakt, mit Joker-Karte nochmal zu überbieten, dann musst du es auch machen. Und so ist das bei mir dann teilweise auch passiert, dass ich dann einfach dadurch meine letzten Karten abwerfen musste, weil es dann doch plötzlich gepasst hat, blöderweise. Und dann... habe ich 0 Punkte bekommen.
Und da geht es, glaube ich, darum, die Hand gut dich ein bisschen frei zu spielen. Ich hatte meistens nicht mehr die Möglichkeit, was zu spielen und konnte dann immer passen. Das war sehr entspannt. Hab natürlich aber auch vorher immer mal wieder taktisch gepasst, auch wenn ich noch über 6 Karten hatte, um eben meinen Puffer noch ein bisschen zu halten. Und ich muss sagen, dass ich der Meinung bin, dass ich innerhalb dieser 4 Runden, über die das Spiel geht, auch die Taktik mehr und mehr rausbekommen habe.
Das kann gut sein, aber ehrlich gesagt waren wir anderen auch nach der ersten Runde schon nicht so motiviert, auch die Taktik rauszufinden. Also wir waren alle 4 nach der ersten Runde nicht so begeistert.
3.
Ja, du auch nicht.
Ich war nach der ersten Runde nicht so begeistert. Ich habe aber gesagt, lass uns das jetzt nochmal, also ich muss das jetzt zu Ende spielen. Ich habe angeboten zu sagen, okay, wir können es abbrechen, ich spiele das dann nochmal wann anders. Dann war aber auch der Tenor, komm, das spielen wir jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass man bei dem Spiel das schon irgendwie blickt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich war das Investment von mir dann gedanklich einfach ein höheres.
Ja, das kann sein.
Ich fand es jetzt wirklich nicht schlecht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, boah, absolut, kauft euch Sears Catalog, auf gar keinen Fall. Also ich finde, das ist ein solides Ding. Aber ich würde es jetzt gerne nochmal spielen und würde gerne nochmal gucken, funktioniert das? Das kommt für mich nicht an den Scout ran.
Mhm.
Ich finde auch ein Pandaspin spannender. Sind ja auch alles so Ladder-Climbing-Spiele. Aber ich fand es jetzt nicht so übel wie die anderen am Tisch. Und das ist manchmal eben auch das Ding, da muss man es vielleicht auch einfach nochmal bei einer Gruppe auf den Tisch bringen, die da Bock drauf haben, weil sonst kann ein Spiel auch nicht gewinnen.
Ja, das ist ja auch okay. Es ist ja immer unterschiedlich, was man für Spiele mag. Und
ja, natürlich. Ist ja auch vollkommen okay.
Wenn du es mit einer anderen Gruppe spielst und da kommt es gut an, dann ist das doch super. Also wenn du es dann nochmal mit Leuten probierst.
Also Stand jetzt wäre es für mich so
eine... Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein furchtbares Spiel ist, aber es hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht.
Würdest du sagen, es war besser oder schlechter als Sandbag?
Boah, das ist ein sehr schwerer Vergleich, weil ich habe CS Catalog wenigstens verstanden und bei Sandbag habe ich es irgendwie nicht so wirklich gecheckt.
Die Taktik meinst du?
Ja.
Ja.
Boah, gute Frage.
Man hört, dass du deine Augen reibst gerade.
Oh, sorry. Meine Augen jucken gerade ein bisschen. Ich glaube, ich finde es besser als Sandbag.
Ich glaube, also ich
also
bin definitiv
Also wenn ich jetzt die Entscheidung
die
hätte,
Meinung,
was ich nochmal mitspielen würde, dann würde ich CS Catalog nochmal mitspielen.
Wir haben auch nur 20 Minuten gespielt. Ne? Das ist ein Absacker. Die Frage ist nur, warum sollte man es spielen, wenn man auch Scout spielen kann?
Ja, genau, das ist halt das andere Ding, ne? Also es ist kein furchtbares Spiel. Ich finde, es war jetzt, ja, es ist solide, aber es ist halt auch nicht so special.
Ich würde es nochmal mitspielen.
Ne? Also ja. es gibt genug Stichspiele, es gibt genug Spiele in der Art, die besser sind und dann ist auch irgendwann einfach mal so ein bisschen der Markt übersättigt, sage ich mal.
Ja, das liegt daran, dass wir viele Stichspiele gespielt haben. Wir sprechen jetzt nicht hier über alle, aber...
genau, ja. Und dann müssen Stichspiele nun mal so ein bisschen was ja, Besonderes. Also quasi nochmal so ein Extra.
Ja.
Irgendein Extra haben.
Wir haben noch zwei Spiele, über die wir sprechen müssen.
Oh.
Aber auch eigentlich nur Updates, weil eigentlich haben wir über die Spiele schon zur Genüge gesprochen. Das eine ist Townsfolk Tassel.
Ach, Townsfolk Tassel ist natürlich super.
Ja.
Auch weiterhin.
Wieder einen Frosted-Titel. Was ein Zufall scheinbar. und zwar haben wir ja damals die englische Version gehabt und es mit meinem besten Freund in einem Urlaub gespielt. Und wir haben gemerkt, dass die englische Sprache, also ist ja sehr viel Witz dabei in diesem Spiel. Es ist ja so dieses Comic-Setting der 20er Jahre. Und es ist halt sehr morbide, sehr, sehr übler Humor. Sehr,
also
sehr derbe.
Also nicht mit euren Kindern spielen?
Auf gar keinen Fall mit euren Kindern spielen, lieber Stefan.
Zumindest nicht, bevor die, weiß ich nicht.
Also ich würde es auch nicht unter 16,
16
18
sind,
spielen.
15,
auf gar keinen
16.
Fall. Ist wirklich teilweise auch eklig, muss man einfach sagen, aber so witzig eklig. Kann man das so
ja,
sagen?
Ja, morbide halt. Das ist morbide.
Das ist ein Spiel, bei dem man schon sich vorher informieren sollte, ob das Thema einen zu krass ist, weil ist es wirklich blutig und heftig. Aber ist es ein Boss-Battler? Es macht immer wieder Spaß und wir haben jetzt ja die Frosted-Version mit den neuen Bossen zum ersten Mal gespielt.
Oh, es erinnert mich so ein bisschen, ist mir gerade so in den Kopf gekommen, kennst du Happy Tree Friends?
Ja, genau,
so
in die Richtung.
So in die Richtung,
geht das,
das sind
ja
so Comicfiguren und Happy Tree Friends sind ja, das ist ja auch so eine kleine, weiß ich nicht, so kleine Comicserie, wo du erst denkst, ach, ist ja alles süß und dann ermorden die sich da brutal und überall spritzt das Blut und
ja,
so ein bisschen ist das Spiel halt auch, ne? Es sind so Disney-Mickey-Maus-Comic-Figuren in der Art, ne? Und
die Oma Melba.
Dann wird halt einmal so das Gesicht irgendwie abgenommen,
ja,
sag ich mal,
oder
gestern
der,
beispielsweise.
Oder der gute alte Hund.
Der Willi.
Der Willi Wedler, der von irgendwelchen netten Leuten angekettet bekommen hat und eigentlich nur spielen will, aber dabei eigentlich alle Leute erschießt. Das ist wirklich, also jede Karte, ich freue mich auch immer bei den Aktivierungen vom Boss darauf, was so der Flufftext ist jetzt auf Deutsch, weil ich das auch sehr witzig finde. Oder Bert
oder die Vogelscheuche, die dann gestern eine Spielerin zu einer Vogelscheuche machen wollte.
Ja,
wir
werden euch die Details erfahren. Das ist sehr witzig.
Bert Doofes, ja, der ist auch
Bert
gut.
Doofes, der eigentlich nur ein Tourist ist. Uns aber mit seinem Blitzlicht blendet und uns Schaden macht und so weiter und eigentlich sich da verirrt hat. Also es ist einer der besten
Humöre.
Einer der besten, ja,
Humore?
Humore in Brettspielen. Ich finde es super. Und wir haben gestern dann auch mit der Variante gespielt, die ja auch bei Frosted schon in den Regeln steht, dass man den ersten Boss überspringt. Das ist dann die perfekte Länge zu viert, würde ich sagen. Wir haben jetzt knapp 2:40 gespielt. Das Schöne bei dem Spiel ist, wir haben eigentlich nur eine kurze Dorfphase, wo wir uns neue Ausrüstung kaufen können. Und dann geht's ab zum Boss. Der Boss dauert 90% des Spiels. Die Dorfphase vielleicht 10. Wir haben noch so ein paar kleine Ereigniskarten, die wir bekommen können. Oh, dir tränen jetzt echt die Augen. Das scheint aber nicht am Spiel zu liegen.
Ich weiß nicht. Dann hör doch auf, weil jetzt die Sonne reinscheint oder ich habe eine Wimper im Auge. Aber mein eines Auge tränt gerade wirklich heftig.
Ja, okay. Das passt jetzt zum Spiel. Jedenfalls muss ich eine Lanze brechen für Carla Kühl. Eine wunderbare Charakterin, die ich gestern gespielt habe, die im Spiel zu viert richtig anfängt, ihre Vorteile auszupacken, weil da kann ich einfach einen Charakter in mein Eisfach mitnehmen.
Ja, das war auch echt lustig.
Ihn heilen und mit ihm laufen. Und am Anfang des Zuges von dem Charakter kommt er wieder raus. Der kann also in der Zwischenzeit auch nicht getroffen werden. Und das war so cool. Das hat auch richtig Bock gemacht. So ein richtiger Tank in der Gruppe. Und wir hatten sehr viele coole Momente auf jeden Fall wieder. Und ich finde, Townsfolk Tasse ist ein super schönes Spiel. Wir hatten es ja gerade in meiner Top 100. Ich würde sagen, diese Top 100, die wir da erstellt haben, die ist wirklich sehr situativ, weil nach der Runde gestern wäre das Spiel wahrscheinlich wieder 10 Plätze nach oben getingelt.
Ja, ich finde, es ist super.
Es
und
gehört in die Top 100. Punkt.
Ich finde, viele machen sich ja so ein bisschen auch über die Frosted-Übersetzung lustig, aber ich finde, die passt zu dem Spiel. Ich finde die gut gelungen.
Ich finde die Frosted-Übersetzung, und das sage ich, ohne
gut.
Da jetzt einen Hintergedanke oder Sonstiges zu haben, ich habe von Anfang an diesen Hate nicht verstanden.
Ja, ich muss sagen, ich finde manchmal bei den Frosted Übersetzungen, also jetzt zum Beispiel bei Endeavor fand ich die Anleitung so ein bisschen zu übertrieben ausführlich gestaltet. Mhm. Ne? Also ich finde nicht alles gut.
Jetzt haben wir das bei Molly House aber auch kritisiert. Das
ja, genau,
ist zu
das ist halt das Problem.
Das ist immer ein
also
wieder,
Anleitungen
ne?
ist, glaube ich, wirklich super, super, super schwer,
ja.
da ein perfektes Balancing hinzubekommen. Also wirklich, wenn man das hinbekommt, Hut ab.
Ich fand zum
das
Beispiel
soll jetzt
bei
auch kein Hate sein, weil also ich verstehe diesen extremen Hate bei der Übersetzung auch nicht, weil ich finde dann diese, ich weiß nicht, als ich da gesehen habe, dass dieser Truthahn, dass der Truthahn heißt, das fand
Mega
ich einfach witzig. Absolut lustig.
Also ich weiß auch nicht, ob das ein übertriebener Hate ist, aber es war so, dass am Anfang so die ersten Namen revealed wurden, die gesagt haben, ja, aber da kommt ja nicht der Humor aus der englischen
genau,
Variante durch.
Genau, Truthahn, Oma Melba, Finn Fischkopf oder sowas.
Und ich muss sagen,
ich
wir
das
haben...
das trotzdem lustig, es ist stimmig.
Also wir haben ja die englische Variante gespielt und ich kann aus voller Überzeugung sagen, und ich stehe da absolut hinter, dass ich das eine hervorragende Übersetzung
ja.
finde und ich nicht wissen sollte, wie man es besser übersetzen könnte. Ich finde, dass eine unfassbare Bereicherung ist jetzt auch auf Deutsch zu haben, um eben auch mit Leuten spielen zu können, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind.
Mhm.
Und ich finde, der Humor ist hervorragend gut getroffen.
Finde ich auch. Also das, was wir jetzt so gelesen haben bei den Aktivierungskarten, bei den Dorfereigniskarten und sowas, ich finde, das ist alles super.
Nee, haben sie. Also ich würde sagen, die Übersetzung finde ich sehr gut gelungen. Und ich glaube, das ist wie in jedem Ding auch wieder, es gibt Leute, die finden das dann nicht so gut oder so. Ich sag mal, das -1 Hour -1 Lab ist ja auch schon so ein
Insider-Gag geworden.
Beim Brettspielwochenende auch bei uns geworden.
Und
wenn sich jemand so das Bein stößt, dann so -1 Hour -1 Lab. Es passt aber zum Spiel und ich finde das super stimmig. Dazu eine gute Electro-Swing-Playlist, so wie wir es gestern gemacht haben. Das ist hervorragend. Die Kämpfe, und das sage ich nochmal, finde ich einfach hervorragend. Die Charaktere sind schön ausgearbeitet. Wie die Bosse interagieren, auch mit dem Terrain, mit der Story eigentlich von den Charakteren. Das finde ich alles richtig cool. Und ich finde, es ist als der beste Boss-Battle oder einer der besten Boss-Battle.
Also manchmal erlebt man da ja auch wirklich Stories, die sind...
Da erinnert man sich dran
und
ist jetzt
einfach ein tolles Spiel. Ich finde, es ist nicht so easy manchmal.
Überhaupt nicht.
Also ich fand, es war zu viert, war es auf jeden Fall leichter als zu zweit.
Ja, also definitiv.
Definitiv
zu dritt, würde ich sagen, ist Sweet Spot, ist meine Meinung.
Ja.
Für die Schwierigkeit Die, mit denen wir es jetzt gespielt haben, spielen auch immer mit zwei Boss-Aktivierungen in einer
bei
Partie
vier
zu
Personen,
viert.
Genau.
Ich glaube, gestern hätte das nicht geklappt. Nee, da wären wir
glaube ich, hätten wir versagt.
Weil wir aber auch extrem bescheiden gewürfelt haben.
Ja, wir haben super schlecht gewürfelt.
Also die ganze Zeit nur Einsen und es ist ein Spiel, bei dem wir hohe Zahlen würfeln wollen. Also es war, ich glaube, so eine schlechte Partie gewürfelt hatten wir noch nie.
Das stimmt.
Ist absurd gewesen. Aber das ist halt in einem Spiel, wo es um Würfeln auch geht, Ami-Style-Game, ist das auch, finde ich, in Ordnung.
Ja.
Was ich auch cool finde, ist, das haben wir jetzt noch nicht mit drin gehabt, aber die neue Erweiterung auch bei Frosted, die bietet jetzt auch noch mal Möglichkeiten, neue Flüche freizuschalten, die das Spiel ein bisschen schwerer machen. Und vor allen Dingen, je nachdem, welche Bosse du besiegst, schaltest du Sachen frei. Und das finde ich ganz cool, dass du eben die Möglichkeit hast, jetzt quasi so ein Langzeitspiel daraus zu machen.
Aber ich glaube, das Freischalten gab es auch vorher schon.
Ja, das haben wir aber nie gemacht.
Ja, das gab es vorher schon. Wenn du irgendwelche im Bosskampf irgendwelche speziellen Sachen noch oder mit einem speziellen
Charakter
oder so.
Aber das weißt du ja nicht am Anfang des Bosskampfes. Jetzt würden wir wissen, okay, bei der Vogelscheuche, wie hieß er?
Rüdiger Schreck,
dann wissen wir, okay, wir müssen das und das machen. Aber
das wussten wir. Das stand da ja, glaube ich.
Ehrlich?
Aber,
das weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, schönes Spiel.
Aber wir hatten so Probleme auch.
Ist einfach ein Partyspiel.
Ja.
Ist ein schönes Partyspiel, was sehr gut funktioniert.
Ist super.
Im Gegensatz zu einem Partyspiel kommen wir zu einem riesen Sci-Fi-Epos zum Schluss nochmal. Ein kleines Update zu einem meiner Lieblingsspiele, Xia. Wir haben endlich es wieder geschafft, Xia zu spielen.
Haben es auf den Tisch bekommen.
Unfassbar schönes Spiel. Und dann haben wir geguckt, wann haben wir es zuletzt gespielt. Es war tatsächlich vor anderthalb Jahren zuletzt und mit der gleichen Runde.
Ja.
Das war sehr interessant. Es kam schon zu Anfang der Kommentar, dass ich ja letztes Mal gewonnen habe und wir jetzt gucken müssen. Ne? Und ich habe tatsächlich die Partie wieder gewonnen.
Ja, natürlich.
Schön. Das war natürlich schön.
Ich war wirklich sehr schlecht mal wieder.
Es war eine Partie, die genauso vom Würfelglück durch und Würfelpech durchzogen war wie unsere Townsfolk-Tassel-Partie. Es war eine Partie, die von Anfang an sehr viel Dynamik hatte, dadurch, dass wir ein Ereignis hatten, wo plötzlich die ganze Zeit die ganze Map hin und her getauscht wurde. Dadurch war alles ziemlich wüst, aber es war irgendwie cool.
Ja.
Und es war ein Moment in dem Spiel, das war wieder mein Breaking Moment. Also man muss sich vorstellen, ich versuche in einer toten Welt ein Relikt zu bergen, werfe einen W20, krieg Eisschaden. Ich blocke ein bisschen von dem Eisschaden, werfe nochmal. Schaffe es wieder nicht. Krieg richtig viel Eisschaden. Ich habe eine 10 gewürfelt, krieg 10 Eisschaden. Bis auf ein Feld bin ich komplett kaputt. Ich wäre implodiert, alles wäre weg, was ich auf dem Schiff hätte. Okay. Ich musste meinen gesamten Antrieb beschädigen. Ich konnte nicht mehr fliegen. Ich konnte nur noch über meinen
Schub. Dein Impuls, dich noch um drei Felder retten.
Mich um drei Felder bewegen. Jetzt war das Problem, der nächste Planet war aber so 12 Felder weg. Jetzt hätte ich mich natürlich dazu entscheiden können, auf Risiko zu gehen und die nächsten 3 Stunden damit zu verbringen, auf diesen Planeten zu gehen. Das war für mich keine Option. Und dann sagt Simone, spring doch durchs Planetenschild. Und ich, ohne lang zu überlegen, würfel und während ich würfel, realisiere ich, werfe ich eine 1 bis 10, bin ich sofort tot, werfe ich aber eine 11 bis 17, nee, 11 bis 19, glaube ich sogar.
Ich glaube auch.
Dann bin ich mit Kopfgeld voll und der Vollstrecker kommt zu mir, das ist so ein NPC, der über die Map fährt und die Gesetzlosen jagt, weil ich bin ja nicht rechtmäßig durch die Planetenwand geflogen, durchs Planetenschild. Und der schießt mich ja komplett nieder, sofort.
Ja.
Und was werfe ich? Während ich diese Gedankenstränge in meinem Kopf habe, werfe ich die 20. Und jeder, der Xia schon mal gespielt hat, weiß, wer eine 20 würfelt, bekommt sofort einen Siegpunkt. Bei wie viel Siegpunkt ist vorbei?
20.
20 ist sofort vorbei. 2 Siegpunkte habe ich davon übrigens durch 20er gemacht. Nee, 3 sogar.
Boah,
und ich werfe eine 20, bekomme keinen Schaden. Der gesamte Eisschaden wird geheilt. Ich bin wieder voll funktionsfähig, habe alles noch und habe kein Kopfgeld. Es war episch. Es war so ein Moment, wo ich innerhalb von 2 Sekunden ein Fiebertraum durchlebt habe. Es war absolut gigantisch. Ein schönes Finale. Wir hatten sehr viele Aufträge, die erfüllt wurden. Von mir nicht, von allen anderen. Aber wir hatten ja so Achievements, die man erfüllen konnte. Und davon habe ich sehr viele erfüllt gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Und es war eine spannende Partie. Die würde ich sagen, bis 70, 75% des das Spiel ist noch nicht entschieden war, noch lange nicht. Auch hättest auch du noch gewinnen können.
Ja, aber gegen Ende geht's
und
immer schnell.
Gegen Ende ist es dann sehr schnell eskaliert. Ich sage mal, das Highlight war eigentlich das Rennen. Ich glaube, da war der Moment, wo ich den Sieg eingeleitet habe. Da ging es darum, dass man so und so viele Checkpoints innerhalb von einer Runde am meisten einsammeln musste. Und ich hatte mir gerade ein neues Raumschiff extra gekauft, was sich teleportieren konnte einmal im Zug. Und
ja, das war schon unfair ein bisschen.
Das war schon unfair, ja. Aber es war schön, du hast dir den zweiten Platz geholt und einen Punkt. Also hast mir auch damit ein bisschen mit zum Sieg geholfen. Weil
vor allem ich mit meinem popligen Raumschiff habe trotzdem 6 Checkpoints geschafft und du hast nur 8 hinbekommen.
Nur 8?
Nur 8.
Ich habe es auch nur eine Runde probiert.
Genau,
ne?
Du hast so getönt. Wie viel? Du hast extra deinen W20 genommen, um das zu zählen.
Ja, aber weil ich dachte, es geht über 2 Runden. Dass das addiert wird.
Nein,
ja, das dachte
nur, was man
ich.
In einer Runde schafft.
Ah, das wusste ich ja.
Und ich bin natürlich schlauerweise über die ganzen Portale gesprungen und habe mir dann immer schnell
das
den
war
Checkpoint
richtig sneaky.
Gesnackt.
Das war richtig gut, ja. Also ein Spiel, wo ich auch sage, auch wieder nach der Partie bin ich froh, das so auch platziert zu haben in meiner Top 100.
Ja, ich bin Fan von dem Spiel. Ich finde es super.
Ich finde es richtig gut und es muss definitiv vor den nächsten 1,5 Jahren wieder auf den Tisch. Also ich hatte große Freude. Man spielt schon so 4-5 Stunden dran. Ungefähr.
Also ist schon wirklich lang, ja.
Wir haben heute, glaube ich, 3,5 gespielt.
Ja, und es ist halt auch, es hat auch wirklich kleinteilige Regeln. Da muss man dann auch doch wirklich immer noch mal ein bisschen nachgucken.
Aber ich finde, es
wie
geht.
Es jetzt noch mal war an
aber
manchen Stellen.
Aber für 1,5 Jahre, jetzt stell dir mal vor, was wir vor 1,5 Jahren gespielt haben. Niemals könntest du dich an die Regeln erinnern. Bei Xia schon.
Ja, so grundsätzlich.
Hat eine sehr gute Übersicht. Die fehlt im Molly House leider.
Ja.
Also Xia ist für mich das Sandbox-Spiel schlechthin.
Auf jeden Fall.
Das will man mit mindestens 3 Personen spielen. Am besten zu viert. Mit 5 wird es schon sehr lang. Aber es hat richtig Bock gemacht. Genauso wie das gesamte Wochenende.
Definitiv. Das war super.
Und mit diesen Worten können wir sagen, wir verabschieden uns in die Woche. Macht euch einen schönen sonnigen Tage vielleicht.
Ja, ich glaube, sonnig vielleicht schon, aber es wird nicht so warm nächste Woche.
Die kommt ja jetzt nicht direkt raus, die Folge. Wer weiß, wenn dann die.
Das stimmt, wer weiß, wann die rauskommt, das weiß ich ja gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und wer weiß, wo die Leute wohnen, das ist ja auch immer noch unterschiedlich.
Ja. Also, wenn ihr am Nordpol wohnt, schön. Wäre ja krass.
Wenn
schreibt
ihr in Australien
uns,
lebt.
Schreibt uns, wenn ihr nicht aus Europa kommt. Das würde mich ja interessieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.